Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion, it's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Hey football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky90, die Fußballdebatte. Am Ende kam beim Klassiker doch noch Spannung auf. Nachdem Borussia Dortmund den ersten Durchgang komplett verschlafen hatte, wehrten sich die Dortmunder in der zweiten Halbzeit wenigstens und drängten zum Schluss sogar noch auf den Ausgleich. Allerdings siegten die Bayern dann doch mit 2-1 und alle gewannen die Erkenntnis, die Münchner kann in dieser Liga aktuell offensichtlich niemand stoppen. Das sind unsere Themen. Der Siegeszug der Bayern, der Schlotterbeck-Poker und die XXL-Krise in Gladbach nimmt immer bedrohlichere Ausmaße an. Durch oder nach dem 1-3 bei Union Berlin sind die Gladbacher jetzt saisonübergreifend seit 14 Bundesligaspielen sieglos. All das wollen wir besprechen in und mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte Didi Hamann, herzlich willkommen, lieber Didi, meint, die Gegner haben wieder Respekt, geradezu Ehrfurcht vor den Bayern, sogar zu viel, wie die Dortmunder gestern. Ein herzliches Willkommen an Steffen Freund, Champions-League-Sieger, Europameister, Champions-League-Sieger mit Borussia Dortmund und Co-Trainer bei Tottenham von Harry Kane. Und er findet, Kane ist aktuell der beste Stürmer der Welt. Vielleicht auch der beste Mittelfeldspieler. Wollen wir gleich besprechen. Herzliches Willkommen an Thomas Helmer, auch er Europameister. Und er hat gespielt 6 Jahre für Borussia Dortmund, 7 Jahre für die Bayern. Er ist Innenverteidiger, er ist Linksfuß. Es gibt viele Parallelen zu Nico Schlotterbeck. Und Thomas glaubt, Schlotterbeck könnte Bayern. Und ein herzliches Willkommen an Thomas Skulski, der jahrzehntelang fürs ZDF gearbeitet hat und gestern seinen vorläufig letzten Auftritt im Sportstudio hatte. Nico Kovac wünschte im Interview gute Pension und ein entspanntes Leben. Aber heute, Thomas, geht's gleich weiter hier bei Sky90. Schön, dass du da bist. Wie nah waren die Dortmunder gestern am Ende am Punktgewinn nach deiner Einschätzung?
Ich glaube, sie waren so dicht wie keine andere Mannschaft in dieser Saison. Vielleicht Augsburg ausgenommen, das Auswärtsspiel. Wenn Adeyemi den macht, aber es lag auch nur daran, dass die Bayern versäumt haben, in der ersten Halbzeit 3 Tore zu schießen, die durchaus möglich waren.
Wie hast du Nico Kovac im Interview wahrgenommen? Also davon abgesehen, dass er dir einen schönen Ruhestand gewünscht hat.
Du bist ja halt ein freundlicher Mensch, der Nico. Ne? Ja. Zwei Berliner kennen sich ja. Ne? Der im Wedding aufgewachsen. Ich habe ihn dann sehr gelassen gesehen. Er war natürlich unzufrieden, vor allem mit der ersten Halbzeit, die auch wirklich ärgerlich war aus Dortmunder Sicht. Also er hatte gesagt, sie wollen den Bus nicht parken im eigenen Strafraum und haben es dann doch eine Halbzeit lang gemacht. Auch weil er sich vielleicht ein bisschen vertan hatte in der taktischen Ausrichtung, würde ich mal sagen. Ne? Da fehlte irgendwie ein Offensivspieler im Vergleich zu den erfolgreichen Auswärtsspielen, die sie ja zuletzt bestritten hatten.
Was war der Unterschied gestern zwischen Bayern und Dortmund?
Na, mich hat's ein bisschen gewundert, weil Niko Kovac hatte ja vor dem Spiel gesagt, die Bayern sind gerade in den ersten 20, 30 Minuten immer so dominant zu Hause, da wirst du erdrückt. Und das wusste er eigentlich und sie haben trotzdem es geschehen lassen im Prinzip. Sie konnten sich nicht dagegen wehren. Zweite Halbzeit fand ich, dass die Bayern eben ein bisschen müde geworden sind. Deswegen kamen die Dortmund auch besser ins Spiel. Und ich würde dir auch recht geben, Gyrassi, immer langen Ball auf Gyrassi und verlängern. Mhm. Wohin verlängern, wenn da keiner ist? Der Ademi war der Einzige, ja. Genau, aber keinen zweiten haben, der vielleicht mal in die Räume gehen kann. Also da haben sie sich in der ersten Halbzeit überhaupt keinen Gefallen mitgetan.
Ja. Wird ja diskutiert, machen wir gleich auch in der Tiefe noch über die Herangehensweise der Dortmunder gerade in der ersten Halbzeit. Gehst du mit?
Nein, in einem Punkt ja. Benze Baini hätte ich von Anfang an gebracht. Er hat das erklärt mit den internationalen Spielen, hat aber sofort in der Halbzeit reagiert. Mhm. Respekt, das muss er erstmal machen. Dafür Süle bringen von Anfang an.
Macht,
ja klar, aber Süle zu bringen gegen Bayern, vielleicht macht er beim Standard ein Tor. Da gibt es ja immer dann auch Ideen von den Trainern. Ansonsten bin ich dann eben nicht eurer Meinung, wenn du zu den Bayern fährst, in der Form musst du zuerst verteidigen. Und dann ist Kute zum Beispiel zu Recht auf der Bank und Riasson startet zum Beispiel. Den Wechsel gab es ja auch. Also ich habe das nicht ganz so extrem gesehen.
Aber
sondern,
wenn du keine Entlastung bekommst das eigene Spiel, dann wird es natürlich noch schwieriger.
Lass mich den einen Satz noch sagen. Es war ja geplant, 5-3-2, eine leichte taktische Veränderung, dass du Gyrassi in Fuß spielst und lange Bälle, wenn du ganz unter Druck bist auf Adeyemi. Aber einmal erste Halbzeit. Also dafür kann Nico ja im Endeffekt dann nichts. Weil dann musst du schon auch die Spieler in die Verantwortung nehmen. Und das haben sie ja dann zweite Halbzeit auch besser gemacht.
Die Bayern haben jetzt 11 Siege in 11 Pflichtspielen. Ist auch der gelegentlich strenge Kritiker Didi Hamann aktuell mit den
jetzt
Bayern.
Jetzt bin ich mal gespannt.
Hey, ich bin zufrieden. Wir haben jetzt 11-mal gewonnen. Da gibt es natürlich nichts oder wenig zu kritisieren. Und ich würde auch den Dortmundern da etwas zur Seite springen, weil es ist natürlich, die Bayern haben 10-mal gewonnen und es ist natürlich ein schmaler Grat. Kovac hat auch gesagt, 2 Tage vorher, wir müssen mutig sein. Nur es ist ein schmaler Grat zwischen mutig sein und unnötige Risiken auf dich zu nehmen. Weil wenn du dann anfängst, von hinten raus zu spielen und du bist nach 20 Minuten 3-0 hinten, das ist auch nicht Sinn der Sache. Und sie haben Glück gehabt in der ersten Hälfte, natürlich, dass nur 1-0 steht. Ja. Aber ich glaube, das ist auch etwas, was sich die Bayern in den letzten 2-2,5 Monaten erarbeitet haben, dass Mannschaften wieder hinfahren, also die Dortmunder natürlich nicht, und sagen, ja, wenn wir mit 2 oder 3-0 nach Hause fahren, ist alles gut. Und es hat dann 45 Minuten gedauert, bis sie den Respekt abgelegt haben. Und dann haben dann einfach zu spät angefangen, Fußball zu spielen. Weil wenn du in München nur 45 Minuten Fußball spielst, da gehst du als zweiter Sieger vom Platz.
Was hatte jetzt deine Antwort exakt mit der Frage zu tun, wenn ich das mal so frage? Also, weil es ging
wie
ja
war
um
die
Bayern.
Frage?
Die Frage
war,
ob du jetzt ein bisschen bayernfreundlicher bist.
Das haben sie sich erarbeitet. Thomas hat es gerade angesprochen. Wir sind jetzt Mitte Oktober. Ja, und die Preise werden vergeben im April und im Mai. Und das ist alles wunderbar. Die spielen jetzt gut. Nur, sie haben das letzten Herbst auch gemacht. Ja, also letzten Herbst haben sie auch sehr dominant Fußball gespielt. Und es wird dann nach dem Winter wird's weniger und sehr viel weniger. Und deswegen bin ich vorsichtig jetzt mit Superlativen, dass sich Leute schon entschuldigen, weil sie Kane kritisch gesehen haben. Natürlich spielt der Moment eine herausragende Rolle. Er hat gestern ein Wahnsinnsspiel gemacht. Nur ich hatte gestern auch den Eindruck, dass sie die letzten 20, 25 Minuten stehen K.O. waren. Und jetzt kommen die englischen Wochen. Ja, und ich habe das ja vor 2 oder 3 Wochen schon mal angesprochen, als sie gegen Paphos gewonnen haben. Da haben sie 4-1 oder 5-1 gewonnen, sind 8 Kilometer mehr gelaufen. Und du kannst das nicht durchhalten. Sie sind, glaube ich, immer noch die Mannschaft, die in der Bundesliga am meisten läuft. Und das ist sehr ungewöhnlich, weil das hat mit Effizienz wenig zu tun. Und nochmal, im Moment ist alles wunderbar. Nur du musst ja schauen, dass du das über 40, 45, 50 Spiele machst. Ob sie das so durchhalten mit dem kleinen Kader, den sie haben, das werden wir sehen.
Das werden wir sehen. Und jetzt wollen wir zunächst mal auf eine viel diskutierte Szene von gestern schauen. Nämlich auf das 1:0 von Harry Kane. Lothar Matthäus hat bei uns als Co-Kommentator, unser Sky-Experte, gesagt, aus seiner Sicht sei das ein Foul gewesen, das dem Treffer vorausging von Kane. Schubser an Gyrassi. Gyrassi stand schon in der Luft, konnte also entsprechend die Balance nur noch schwer oder gar nicht mehr finden. Was sagt unsere Runde? Hätte man den Treffer, Thomas, wegnehmen sollen, können, müssen? Oder eben nicht?
Also
können, würde ich sagen. Nicht müssen, aber ich finde, Bastian Dankert, der Schiedsrichter, hat selbst die Linie vorgegeben und war wirklich sehr, sehr kleinlich, gerade gegen die Dortmunder. Harry Kane hat Freistöße bekommen, 4, 5, die würde er in der Premier League nie bekommen.
Und aber mit viele nach dem Tor, Thomas.
Bitte?
Viele von den Freistößen nach dem Tor.
Ja. 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 Und in der Szene ist Guirassy in der Luft und der kleine Schubser reicht, weil der Kopf von Guirassy an der Position gewesen wäre. Thomas regt sich jetzt schon auf.
Nee, verstehe ich. Das Problem ist, erstmal kann ich Lothar nicht widersprechen, weil er natürlich hier Experte ist. Ist
ja klar. Heißt es wieder, nein, ich darf das ja. Ich bin ja
Lothar, unabhängig. Lieber Lothar, entschuldige bitte, aber du kannst in dem Fall das nicht beurteilen, weil du nie in so einer Situation warst, logischerweise.
Wäre man doch auch ein Kopfballduell.
Lothar stand am Pfosten, glaube ich. Ne?
Lothar hat im Mittelkreis Kopfballduell.
Im Mittelkreis.
Aber selten im 16er.
Also für mich ist es ein völlig reguläres Tor. Was ich überhaupt nicht verstehe, ist in so einer Situation, ich weiß, Steffen und ich haben eben schon ein bisschen diskutiert, Raum- und Manndeckung bei Standardsituationen. Warum bedecke ich Harry Kane nicht, also warum mache ich nicht die klassische Manndeckung bei ihm einfach? Ja. Warum? Ich weiß doch genau, wenn einer da ein Tor machen kann, wer ist es? Das sind 3, 4 Spieler, die Innenverteidiger und vielleicht Harry Kane.
Süle steht ein Stück zurück.
Ja, und es ist im Fünfer. Weißt du, es ist ja im Fünfer. Es ist ja nicht, dass der von so, der kommt natürlich von Kobel angelaufen nach vorne.
Kluger das macht er sehr gut. Hat er natürlich
mehr Höhe. Aber es darf trotzdem in dem Bereich meiner Ansicht nach nicht passieren.
Bleiben wir nochmal bei dem eigentlichen Foul.
Dass Guirassy da gestanden hätte.
Ja, aber Guirassy beschwert sich nicht.
Ja, aber Thomas, das ist ja nur, man sagt auf der anderen Seite, die Leute sollen sportlich die Entscheidung hinnehmen. Wenn er sich nicht beschwert, würde ich es ihm in dem Fall nicht zum Nachteil auslegen. Und Lothar kann es natürlich, ich verstehe den Schlag, aber er kann es beurteilen, weil er 20 Jahre auf Weltklasse-Niveau gespielt hat. Aber jetzt, Steffen, es ist ein Schubser, also da kommst du ja nicht dran vorbei. Und wenn du in der Luft stehst, reicht doch vielleicht tatsächlich schon so eine ganz kleine Aktion, um dich aus der Balance zu bringen, die dich in Nachteil wiederum.
Genau, und deswegen sehe ich es eben ähnlich wie Thomas. Du bist im Strafraum, es gibt Kontakt. Ah ja, stimmt, wie Thomas Helmer, entschuldige. Respekt natürlich zu deinen Leistungen, ist ja klar, die letzten 30 Jahre, um das nochmal klarzustellen. Also das war immer eine Freude. Aber das ist eben kein Foul, das ist mir sogar selber passiert. In meiner ersten Spielen in der DDR-Oberliga in Karlsruhe-Jena, auch gegen einen sehr erfahrenen Spieler. Und dann gehe ich hoch. Bin in der Luft und weiß, ich köpfen weg, kriege einen ganz leichten Schubser und dann renne ich natürlich zum Schiedsrichter. Aber Guirassy macht das noch nicht mal und dann würde ich jetzt die beste Begründung sagen, es ist ein leichter Kontakt, so wie jetzt. Mhm. Und wir regen uns auf, wie gestern Rehse bei Hertha, so ein leichter Kontakt fällt hin, ist Elfmeter. Dann ist das ja nie ein Elfmeter. Also deswegen für mich auch ein klares Tor. Das gehört mit dazu, dass es ein bisschen Körperkontakt gibt.
Obwohl du selber als Spieler damals anderer Meinung warst.
Sehr, siehst genau. Du,
ich hätte verstanden, wenn das abgepfiffen hätte. Mhm. Ich glaube aber nicht, dass das etwas ist, wo der Assistent einschreiten sollte. Mhm. Weil wenn wir anfangen, solche Sachen zu überprüfen, dann kommen dann...
Ich glaube, eine glasklare Fehlentscheidung war es dann sicherlich nicht. Aber wenn das in der ersten... Also ich finde, wenn das in der ersten Bewertung wegnimmt, kann man das
absolut
vertreten.
Aber dann ist es genau richtig entschieden, das kann man pfeifen, vielleicht sollte man es pfeifen. Die Dortmunder sagen natürlich, wenn faul ist, ist faul, dann hat auch der Assistent einzuspringen. Aber wie gesagt, das sind 16, 18 Mann im 16er. Ja, da passieren Körperkontakte und der steht im Fünfer. Da stehst du auf engstem Raum mit 6, 8 Leuten. Es ist nichts, wo der Assistent einschreiten sollte. Ich verstehe aber natürlich den Kovac, dass er sich darüber aufregt. Und dann natürlich, dass im Nachgang dann oder in der zweiten Hälfte oft Fouls für Kane gepfiffen wurden, als er gefühlt noch gar nicht am Boden lag.
Da bin ich ja bei dir. Dass Kovac sich aufricht, wie der Schiedsrichter gepfiffen hat, das kann ich sogar nachvollziehen. Das fand ich auch nicht in Ordnung. Die Spielleitung war nicht gut.
Die Linie hat er halt auch auf diese Szene angewandt.
Ich behaupte trotzdem, Guirassy hätte den Ball auch ohne Schubser nicht bekommen.
Korrekt.
Du warst ja nun Abwehrspieler, hast die Situation oft erlebt. Hast du mal was Vergleichbares in deiner Karriere eben erlebt?
Ja, ich glaube, dass Guirassy wirklich gewusst hat, ich bin falsch zu früh hochgesprungen, was weiß ich, oder der Ball geht einfach über mich drüber. Das passiert ja. Das ist ja kein Fehler von ihm. Ich glaube, er wäre nicht an den Ball gekommen. So oder so nicht. Und Vergleichbares immer wieder. Also ich hatte einen Gegenspieler, Sverrisson hier, den kennt er noch, den Isländer.
Jolly
hat gar nicht zur Ecke geguckt, der hat immer auf mich geguckt. Und dann hat er sich, als die Ecke getreten wurde, auf mich draufgeschmissen, aber so geschickt, dass ich auf einmal auf ihm drauf lag. Es war immer Stürmer, also ich habe immer ihn gefault.
Das wurde bei Hertha trainiert, glaube ich.
Das war aber auch eine Kunst.
Ja, das war zumindest zwei. Aber ich glaube auch, dass Guirassy nicht hinkommt. Ich glaube auch, dass das der Grund ist, warum er nicht reklamiert hat.
Genau.
Ja, weil der ist in der Luft und ich glaube, dass er zu weit auf der rechten Seite ist, weil der Ball geht links hier an ihm vorbei. Und wenn er an den Ball gekommen wäre, das merkst du ja am Füßchen als Spieler.
Ich glaube auch.
Ich glaube, das ist der Grund,
warum. Da wollte ich trotzdem gegenhalten. Wenn du hochgehst, ich habe ja dieselbe Saison gehabt, ich will sogar mit der Stirn wegköpfen. Er vielleicht nicht mit der Stirn, aber zumindest ihn leicht verlängern durch diesen Rempler hätte er. Ich glaube, er hätte ihn berührt. Also ich sehe das anders. Ich glaube,
wir hören mal, ist ja eben schon angeklungen. Niko Kovac hat sich gestern beschwert bei Sky, bei Yannick Ackenbrecher bei unserem Mikrofon. Wir hören mal rein, wie die Reaktion gestern war.
So, jetzt geht der Seru natürlich hoch und beide Hände sind draußen und es reicht eigentlich, ja. Es ist ein kurzer Kontakt.
Es ist ein ganz normaler Bewegungszyklus des Angreifers und auch des Verteidigers. Es ist kein Push, kein Stoß in den Rücken von Serhou Guirassy, sodass Harry Kane dann zum Kopfball kommt. Also es sind keine zwei Hände im Rücken zu sehen. Das ist handelsüblich, das muss man einfach so sagen in der Bundesliga und deshalb habe ich das Tor anerkannt.
Für mich ist es hier aufgrund seiner Entscheidung, kleinlich zu pfeifen, eine klare Fehlentscheidung. Er hätte das zurücknehmen müssen. Zu kleinlich, nicht gut, schlecht.
Nico.
Jetzt kriege ich wieder Ärger, aber ich muss es mal sagen. Ist so.
Du hast es gesagt.
Ja.
Danke, okay. Nico.
Du hast es gesagt.
Janik ist super.
Und ich fand jetzt, das war ja überhaupt nicht so beanstanden. Also alle wollen immer Interviews, in denen Klartext gesprochen wird. Das hat er gemacht und da war ja überhaupt nichts gegen zu sagen. Ja. Ne? Bevor wir das weiter diskutieren, fragen wir einmal bei Julia nach. Julia Lamatsch, der heute für uns Social Media betreut. Schönen guten Abend. Was Hallo. Sagt das Netz denn zu dieser dann doch umstrittenen Entscheidung?
Also alle Meinungen, die wir eben schon am Tisch gehört haben, sind auch bei unseren Usern vertreten. Wir starten erstmal mit dem Ergebnis unserer Umfrage und das ist eindeutig ausgefallen. 70% sagen, hey, alles gut, das war auf jeden Fall zu wenig für faul und 30% ärgern sich immer noch über den gegebenen Treffer, genauso wie der eine User namens Burkhard Rogge, der stimmt Niko Kovac bei, sagt, das liegt natürlich auch an der Linie des Schiedsrichters, um dann quasi diese Szene zu bewerten. Er sagt, er hat zu kleinlich gepfiffen. Wenn er das macht, darf das Tor nicht gelten. Aber die Mehrheit der Dortmund-User, das ist eindeutig in den Kommentaren zu sehen, gibt zu, es war zu wenig für faul und der VAR wird so gut wie gar nicht gefordert, denn die meisten sagen, das war auf jeden Fall keine klare Fehlentscheidung für sie.
Das kennt ihr doch auch. Der Schiedsrichter gibt die Linie vor mit den ersten Pfiffen. Und diese erste gelbe Karte gestern gegen die Dortmunder fand ich deplatziert. Damit hat er die Kleinlichkeit betont und
ja, zumal es war ja überhaupt kein unfaires Spiel, das ganze Spiel nicht, oder? War es das? Nein, war es doch nicht, oder? Trotz aller Rivalität. Und dadurch macht er sich unnötig schwer, finde ich auch gleich von Anfang an.
Ja, von Anfang an.
Ja. Patrick, darf ich die Julia noch mal bemühen?
Natürlich.
Mach mal. Kannst du das erste Bild bei dieser Umfrage, kannst du das noch mal zeigen, bitte? Faul oder nicht?
Ja. Yeah.
Weil schau mal, wo der Guirassy ist. Und der Ball geht rechts am Guirassy vorbei. Und der Kane, der muss noch den Kopf legt er weg vom Tor. Das heißt, der Guirassy, der springt am Ball vorbei.
Sag ich auch.
Ja, und jetzt kann man natürlich sagen, der Kovac würde sagen, das spielt keine Rolle, ob der am Ball vorbei springt, weil wenn er gestoßen wird, dann ist es
der
so.
Der würde sagen, der Stoß verursacht das unter anderem.
Ja, das glaube ich nicht. Das ist, wie gesagt, meiner Meinung nach der Grund, warum sich Guirassy nicht beschwert hat. Aber der Guirassy, der springt am Ball vorbei. Und nochmal, jetzt kann man sagen, das spielt keine Rolle, ob der den Ball bekommt. Das hat der Schiedsrichter nicht zu entscheiden. Wenn faul ist, ist faul. Aber für mich ist das nichts, wo der Assistent, wir müssen die Eingriffe, habe ich schon 100-mal gesagt, auf ein Minimum reduzieren. Das ist im 16er, das ist nichts, wo der Assistent einzugreifen hat.
Genau, wir müssen sie auf den Kontakt auch ein bisschen bringen. Ja. Und nicht jeder Kontakt ist automatisch Elfmeter und nicht jeder Kontakt muss der Videoreferee eingreifen. Also da bin ich jetzt dann auch 100%ig dabei. Bei der Situation, ob jetzt verlängert oder nicht, sage ich dann auch, ich habe es mal selber erlebt, mit Falle, wo du wirklich wegköpfst und danach ist es Tor. Und sich einen Vorteil verschafft. Aber so ist es nun mal. Diese kleinen Kontakte im Strafraum, da gibt es ja nur noch Elfmeter.
Brandenburg. Ja, damals, es war noch weit weg vom Videoassistenten.
Genau.
Da
habe ich das mit dem Schiedsrichter geklärt.
Also ich glaube, ich habe so den Eindruck, hier so dieses 70-30, das spiegelt sich hier auch am Tisch wieder. Also man kann es am Ende vielleicht darauf bringen, könnte man geben, muss man nicht, sowas in der Art. Und du sagst auf keinen Fall geben, ne?
Kein Foul. Ja, gut. Bleibe dabei. Die auch, glaube ich. Ne?
Ja. Das wird ja auch von der 70% abgedeckt.
Das habe ich jetzt mal so großzügig. Seid ihr beide, seid die 30, also Entschuldigung.
Das sagt auch Nico Schlotterbeck. Großzügig so reingerechnet. So, Stefan Graf jetzt damit, was noch geschah. Und das war nicht wenig beim Klassiker.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion, it's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Das ist unser
Heimspaziert, der Gipfel im deutschen Fußball.
Um in München zu bestehen, musst du mit Mut spielen, musst du mit, ja, hört sich so dumm an, musst du mit Eier spielen, das haben wir erste Halbzeit komplett vermissen lassen.
Oh, Lise Kobel, Lucho Diaz, Lucho Diaz, Kobel.
Warum ist der Matchplan in der ersten Halbzeit gar nicht aufgegangen? Also 0 Torschüsse, XG-Wert 0,0.
Genau. Ja, natürlich, weil wir einfach nicht aggressiv genug waren. Also wir wollten natürlich klar kompakt stehen. Wir wollten dann aber zum gegebenen Zeitpunkt dann auch nach vorne stoßen. Das, was uns Probleme bereitet hat, war Harry Kane.
Harry Kane. Did you play foul? Maybe.
For what?
With your arms. Against
the goal?
Gerassi. Yeah, the goal.
Come on.
Man sieht die Abschlüsse und seine Tore, aber ich finde, er ist einer der besten Passspieler als Stürmer. Das ist noch was beeindruckender als seine unglaublichen Tore.
Ja, der war eigentlich wieder sehr komplett heute. Natürlich sein Tor im Spielaufbau, aber auch verteidigend, hat sehr, sehr wichtige Phase gehabt.
Er kann auch die Schlotti-Grätsche hier.
Auch sauberer Zweikampf, toll.
Sehr komplette Leistung für uns. Natürlich haben die anderen Jungs auch sehr gut mitgemacht und gespielt und sehr, sehr viel Energie gezeigt.
Erste Halbzeit war eigentlich fast perfekt für uns. Es war eigentlich sehr dominant. Wir können auch 2-3 Tore mehr schießen.
Police.
Aber in dieser zweiten Halbzeit hat Dortmund gekämpft und waren die aggressiv.
Schlotterbeck zum Ball! Grätsche fürs Familienalbum.
Wir können mal Schwierigkeiten haben, aber wir müssen gefährlich bleiben. Wir waren auch immer gefährlich.
Achtung! Ach du liebe Zeit! Ach du liebe Zeit! Joe Bellingham zwingt Olise in dieses Tor.
Aber was ich sagen muss, man muss auch Kompliment machen auf Dortmund. Die haben sich das verdient, glaube ich, in die zweite Halbzeit wieder in dieses Spiel reinzukommen.
Jetzt gucken wir auf Platz. Erster Ballkontakt. 2:1, 84.
Die zweite Halbzeit macht Mut, weil ich denke, ja, wir waren sogar besser als die Bayern in der zweiten Halbzeit. Aber über 90 Minuten war das zu wenig dann. Und dann gewinnst du nicht in München, weil sie einfach so gut sind zur Zeit.
Das Spiel ist aus. Die Bayern gewinnen mit 2:1. 11. Pflichtspiel. 11. Sieg.
Ich habe das Gefühl, dass die Jungs auch nicht beschäftigt sind mit wie viele Punkte wir haben. Die wollen einfach beide alles gewinnen, was wir können. Und manchmal wird nicht klappen. Aber wir haben uns dieses Momentum natürlich auch bis jetzt verdient mit hartes Arbeit. Und das wollen wir nicht verlieren.
So, da passte der Text dann nicht zu den Bildern. Man hörte dann die Dortmunder Fans. Das ist mir gestern in der Live-Übertragung auch schon aufgefallen. Über den Ansatz der Dortmunder sprechen wir gleich. Aber sprechen wir zunächst vielleicht einfach mal über den Spieler des Spiels, über Harry Kane. Sei er jetzt Mittelstürmer, sei er Zehner, Sechser, Achter, was auch immer. Hat er sich nach deinem Eindruck neu erfunden?
Hatte er, glaube ich. Und ich würde den Bayern nahelegen, ein neues Trikot zu beflocken für Harry Kane mit den Nummern von 6 bis 10. Ich glaube, das könnte ein Verkaufsschlager werden.
Ich dachte, du wolltest ihn jetzt nahelegen, den Vertrag zu verlängern.
Nein,
das ist ein Thema, was wir nachher auch noch mal haben.
Da hat Jan-Christian Dresen ja schon gesagt, dass, wenn sie gewusst hätten, dass er von Saison zu Saison besser wird, sie wahrscheinlich noch mehr als die 100 Millionen bezahlt hätten.
Ja, das muss man wirklich sagen. Also dieses Invest war ja durchaus nicht unumstritten. Aber nach jetzigem Stand, und der ist ja wirklich schon belastbar, dieser Stand, hat sich das definitiv gelohnt, oder? Ja. Didi, was meinst du?
Didi überlegt gerade.
Ja, naja, super Spiel gemacht gestern. Das ist ja ein absoluter Sympathieträger, spricht gut, unheimlich demütig, bescheiden. Und was er natürlich macht, was er für die, wir haben ja mit guten Neunern oder Stürmern zusammengespielt. Ich habe selten einen Stürmer gesehen, der so uneigennützig ist. Also was der nach hinten macht, gestern war es natürlich offensichtlich, weil er dann die Grätsche macht, aber es ist ja jede Woche so, dass er hinten aushilft, was total untergeht, dass er viele Bälle am ersten Pfosten wegköpft, bei Standards gegen die Bayern oder bei Ecken gegen die Bayern.
Also anders als Gerassi gestern.
Anders als Gerassi, genauso den Ball, den hätte, genau, sehr guter Punkt, Patrick.
Oh, danke.
Ja. Nein, aber genau.
Den,
ja, also vollkommen richtig.
Den hätte er keine den weggekriegt.
Und nein. Zumindest verlängert.
Und er, wie gesagt, macht alles für die Mannschaft, schießt obendrauf noch seine Tore. Und deswegen gibt es im Moment nichts zu mäkeln. Macht das wunderbar und ist natürlich und gibt natürlich auch den Weg vor. Und er hat natürlich gestern auch gesehen, zweite Hälfte, dass sie beißen müssen. Und wenn er beißt, dann beißen alle mit. Ja, weil er, sag ich mal, der Kopf der Mannschaft ist, auch wenn er nicht Kapitän ist. Ja
einmal, das juckt mich jetzt doch. Würdest du verlängern?
Wie lange hat er noch?
27.
Nee, ist ja ein Irrsinn. Der ist ja 34, wenn der Vertrag ausläuft. Du kannst ja jetzt nicht einen Vertrag verlängern, der noch 20 Monate läuft. Du weißt ja gar nicht, was ist. Und nochmal, wir haben
ihn bei 27 stimmt, das habe ich jetzt aus dem Kopf gemacht.
Ja, vier Jahre hat er uns geschrieben. Wir haben ihn bei der Europameisterschaft gesehen. Bei der Europameisterschaft haben die Engländer ihre Spiele gewonnen, als er runterkam. Also ob er das gegen die besten Mannschaften kann, er hat gestern einen Kopfball gemacht, wunderbar. Aber ob der gegen Paris, Arsenal, wie sie alle heißen, an die noch kommen, ob er da seine Tore macht oder bei der Weltmeisterschaft nächstes Jahr, da würde ich mal abwarten. Deswegen wäre es, glaube ich, Wahnsinn, jetzt nur drüber nachzudenken, beim Spieler, der bei Ablauf des Vertrages 34 ist, glaube ich, den Vertrag zu verlängern.
Aber du siehst natürlich gestern auch, wie er gejubelt hat. Ne? Er hat wirklich gewusst, das war ein schweres Spiel. Er hat so, glaube ich, die Faust geballt. Ja. Und ich habe im ersten Spiel in Bremen damals gesehen, da fand ich schon, hatte er eine sehr, sehr hohe Akzeptanz, obwohl er gerade gekommen ist. Jetzt habe ich ihn in Augsburg live gesehen, da hat er kein Tor gemacht, da hat er die Tore vorbereitet. Ja. Genau das, was du gerade angesprochen hast. Uneigennützig war dann, als es eng wurde, hinten und hat die Bälle geklärt. Und ich glaube, die Mannschaft hat ihn so akzeptiert, sonst würdest du ja gar nicht... Also, stell dir vor, unsere Mittelstürmer früher hätten sich zurückfallen lassen auf die Sechste. Dann hättest du gesagt, was willst du auf meiner Position hier? Schreich dich, geh nach vorne, schieß Tore. Das ist bei ihm überhaupt kein Thema. Die Mannschaft akzeptiert das vollkommen, was er macht und was er vorgibt.
Was ich faszinierend finde, ist, der liefert ab und einfach macht immer den Haken hinter. Keine große Show. Die Show findet auf dem Fußballplatz
statt. Wenn er gefoult wird, weißt du, er hat was. Oder wenn er liegen bleibt, weißt du, er hat was Schlimmes.
Das ist halt Englisch. Ne?
Aber die Bayern haben auch geschickt Puzzleteile um ihn rum dazugetan, nachdem sie ihn geholt haben. Mit Ulisse, ich finde, Diaz funktioniert hervorragend. Jackson war gestern nicht so doll. Aber das spielt sich vielleicht auch noch ein. Also davon, glaube ich, profitiert er auch in dieser Bayern-Mannschaft. Also
ich bin immer noch überrascht, welche Diskussion wir führen um den besten Stürmer der Welt. Ich weiß, wir müssen es hier mit einbringen. Und Didi weiß, ich bin seitdem, Minute 1 wusste ich, dass das funktionieren wird. Weil er eben in allen Bereichen total komplett top ist. Und das ist etwas. Kopfball, linker Fuß, rechter Fuß, fallen lassen ins Mittelfeld. Hat er vorher übrigens schon gemacht. Und immer wieder ein bisschen einfach auch dann die Außen haben dann die Chance, dass du durchstecken kannst, weil die Innenverteidiger ein bisschen rausrücken müssen. Er kriegt jede Abwehr in Bewegung, was du oft nicht siehst. Und dann der Abschluss.
Der Abschluss,
das konnte ich schon sehen, wo er 19 war bei Tottenham und ich Co-Trainer. Hat er noch ein bisschen daneben geschossen. Aber dann geht einmal das jetzt relativ ohne schnell.
Hast du mit ihm damals geübt?
Haben wir wirklich. Aber geht nicht jetzt um mich. Weil sondern viel wichtiger ist, dass man weiß, dass Harry Kane diese Bodenständigkeit, die berührt mich heute noch. Ja. Er kommt zum ersten Training nach einer EM U19 und sagt, Trainer und Villas-Boas und Co-Trainer-Freund, ich will unbedingt trainieren und dabei sein. Hatte gar keinen Urlaub. Und dann ging das weiter mit Ausleihen, kommt zurück und dann immer wieder, ich muss nach dem Training noch etwas machen. Steffen, habe ich ein paar Mal auch mit ihm Abschlüsse gemacht. Der wollte unbedingt Stammspieler werden. Und da ging es dann um Defoe, Top, England, Adebayor, Togo, Nationalspieler, der Präsident der Welt. Also da musste er erst mal vorbeikommen. Und dann kommt noch Soldado danach, der Knipser aus der spanischen Liga. Und er hat sich am Ende im dritten Jahr durchgesetzt bei Pochettino. Und das ist etwas, was du dir nur über harte Arbeit
Wie hast du ihn so als Typ erlebt?
Eigentlich ähnlich jetzt, wie viele ihn schon empfinden. Sehr angenehm, fleißig, bodenständig, möchte erfolgreich sein, fordert Hilfe ein und hört auch damit nicht auf. So diese Akribie und so ein bisschen dieser Ehrgeiz, das konnte man eigentlich relativ früh spüren. Und deswegen, ich verstehe die Diskussion überhaupt nicht. Von Anfang an, er ist ein absoluter Topstürmer. Und
die aber Bayern, seine den Lewandowski,
Lewandowski ist mit 33, ne, glaube ich, nach Barcelona und ist dann erstmal gleich Topscorer in Spanien. Also das traue ich Harry Minimum auch noch 3 Jahre zu. Außer er kriegt vielleicht einen Kreuzbandriss, kenne ich, das ist schon mal eine schwere Verletzung oder Achillessehnenabriss, aber mal eine Kleinigkeit, ein Faserriss oder so, das gehört mit dazu.
Aber wir diskutieren ja auch gar nicht, wir finden es einfach herausragend, was er leistet.
Naja, aber es gibt ja die Diskussion 100 Millionen. Viele sagen, ah ja, damals habe ich ist zu teuer und ist es nicht wert.
Aber die Diskussion ist ja eigentlich ruhiger geworden. Das habe ich ja eben auch gesagt. Also es gab die Diskussion. Ja. Ich finde, bei 100 Millionen ist es auch komplett okay, wenn man darüber mal nachdenkt. Ist so eine Zahl gerechtfertigt. Aber er liefert ja Woche für Woche den Beweis, ja, das ist es. Und er hat selber gesagt, eines der besten Spiele, die er in seiner Karriere jemals gemacht hat, gestern. Und er hat jetzt auf Vereinsebene in 607 Spielen 400 Tore geschossen. Ne?
Das muss ich mir vorstellen.
Dank Steffen.
22 in dieser Saison.
Nein, nein, also, muss man das noch einordnen. Aber wenn du weißt, dass er heute, ich sage, er ist der Beste der Welt gerade. Aber kann man ja, da kann man diskutieren. Kann auch der Zweitbeste nur sein. Aber dahin zu kommen, mit dem Wissen, dass du nur Nummer 4 bei Tottenham bist am Anfang.
Also würdest du jetzt, gehst du
und dann ging der zu Norwich, zu Leicester, wurde 5-mal, glaube ich, ausgeliehen. Ja. Millwall. Das müsst ihr euch mal vorstellen, wie viele Spieler heute in Deutschland, übrigens, wenn es um dieses Wohlstandsjünglinge, die würden heute, die sich gar nicht ausleihen lassen, die würden dann sagen, ach, dann bin ich lieber auf der Bank oder spiele in der zweiten Mannschaft. Nicht Harry. Dann lässt er sich eben in die kleineren Vereine ausleihen, um den nächsten Schritt zu gehen. Das ist etwas ganz Wunderbares. Das müssen heute die Spieler wieder, da können sie sich an ihm orientieren.
Beziehst du die Aussage, bester Stürmer der Welt auf Mittelstürmer oder auf Stürmer allgemein, also inklusive beispielsweise Dembélé und andere Kaliber oder auf Mittelstürmer wie Haaland, Lewandowski?
Ja, natürlich so erstmal Mittelstürmer. Das ist doch, das ist, glaube ich, klar, weil das Spiel gestern war auch ein besonderes, dass er das so gut spielen kann, so tief, hätte ich doch auch nicht gedacht, damit wir uns auch mal einig sind. Das ist ja Wahnsinn, was er gestern in dieser Funktion, Jackson vorne und er muss plötzlich Gnabry ersetzen und wird dann noch sogar, weil Kimmich ein bisschen taktisch auf rechts sich schiebt, wird er zum Achter, halb Sechser und muss dann da helfen. Das war ja Wahnsinn und kriegt den Ball und spielt Leimer, dem linken Verteidiger, den Ball im Fuß und der läuft auf die Abwehr. Also das ist etwas, das machst du auch vielleicht instinktiv, aber das ist eben auch die Weltklasse, die er hat.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Wie aufs Stichwort haben wir da auch Julia nochmal. Die kann nämlich das, was du gesagt hast, dann sozusagen bildlich nochmal belegen.
Greenkeeper, Kane the Brain, Kane das Gehirn, denkt und läuft für alle mit. Wir haben nochmal die Heatmap rausgeholt und da sehen wir auch nochmal das, was Thomas gesagt hat. Sechser, Achter, Zehner, das All-in-One-Paket und die Fans, die verteilen natürlich Riesenlob an Mr. Everywhere, wie wir ihn auch nennen.
Mr. Everywhere. Das ist auch nicht schlecht.
Ich versuche gerade noch die Heatmap zu verstehen.
Ich auch. Wirklich überall. Sieht aus wie ein Golfplatz.
Und eine ganz spannende Frage ist ja, ist das sozusagen Vorgabe des Trainers oder hat er sich das selber in gewisser Form, diese Rolle auch erarbeitet? Und genau dazu hat sich gestern Vincent Kompany geäußert.
Und die Positionen und so, ich glaube, Harry hat auch sehr viel Gefühl für die Position. Ich glaube, als Trainer muss man auch ein bisschen, ich glaube, in seinen Kopf bringen, ist das meine Entscheidung, wo der steht. Aber ich gehe einfach auch mit was er zeigt, was er kann. Wenn das so gut klappt für ihn, warum soll ich das aufhören und falls ich das Gefühl hatte, er ist ein bisschen zu weit vom Tor, dann werde ich ihm auch sagen, du musst eigentlich immer im Strafraum enden. Aber man muss auch ein gewissen man muss mit seinen Spielern auch mitgehen, glaube ich, das ist wichtig.
Das war so ein Satz, Thomas, an dem ich gestern hängen geblieben bin. Man muss mit den Spielern mitgehen. Ja. Man muss jetzt nicht, oder kann man, die Parallele zu Tuchel ziehen, der das sicherlich dann irgendwie anders und mit mehr Vorgaben.
So ein bisschen, ne?
So,
ja.
Klar. Aber sagt dieser Satz auch über Kompanie sehr, sehr viel? Oder was sagt er über Kompanie aus?
Ganz viel über ihn. Ich glaube, das ist Teil seiner DNA und seiner Systematik als Trainer. Er kommt mir manchmal vor, als wäre er noch Kapitän der Mannschaft so und versucht alle einzubeziehen, wie einst bei Manchester City und hat trotzdem die Autorität eines Trainers. Das ist das Besondere, finde ich.
Ja, aber du siehst da den Vorteil, glaube ich, dass er auf diesem hohen Niveau selbst gespielt hat.
Ja.
Das kommt ihm zugute. Er weiß genau, wie die Spieler ticken, was sie brauchen.
Ja.
Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, wie du sagst.
Ja.
Er war auch in der führenden Position. Und
das
macht er wunderbar bei Bayern, finde ich, in seiner Rolle, wie er es moderiert. Nicht nur auf den PKs, ich glaube auch zur Mannschaft. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Nico hat das ja auf seine Art in Dortmund auch hinbekommen, weil er eben auch Spieler ist. Er wusste, da fehlt jetzt ein bisschen, ich sag mal so ein bisschen der Biss, die Mentalität. Das wollen sie zwar nicht.
Ja, genau.
Das wusste er. Das war in dem Moment aber auch der richtige Weg, glaube ich. Und das wissen Spieler, also das wissen Trainer, die natürlich selbst. Nico hat ja auch auf sehr hohem Niveau gespielt, das darf man nicht vergessen.
Ja, und ich glaube, dass die Spieler das auch zu schätzen wissen, dass sie nicht einen Trainer haben, der dann hinterher nach so einem Spiel sagt: Wir haben das Spiel gewonnen, weil ich dreimal umgestellt habe.
Gibt's auch.
Ja, hat's gegeben.
Die werden aber
nicht allzu lange Zeit in München. Und deswegen, ich glaube, die Spieler wissen das zu schätzen. Deswegen ist das im Moment ein Happy Bunch. Also das ist eine Happy Kabine. Und so spielen sie auch. Und Kane ist natürlich, glaube ich, körperlich in einer der besten Verfassungen, die er wahrscheinlich in den letzten zwei Jahren waren. Sonst könnte er das nicht machen. Die einzige Frage, die ich mir stelle, weil man muss natürlich immer das Ganze sehen. Sie hatten zu dem Zeitpunkt der Grätsche Kimmich, Goretzka, Pavlovic und Bischof auf dem Platz. Ja? Als wenn ich zentraler Mittelfeldspieler bin und mein Stürmer verhindert einen Torschuss 20 Meter vorm Tor, ja? In höchster Not. Dann frage ich mich, was die anderen vier gemacht haben. Und das ist, glaube ich, etwas, was sich die Bayern, wo sie sich schon Gedanken machen sollten, ja, weil er hat zwei oder dreimal geklärt im 16er und hat dort in höchster Not gegen Silva einen Torschuss aus 20 Metern verhindert. Mit vier zentralen Mittelfeldspielern, Kimmich war zu der Zeit, glaube ich, schon rechts hinten, mit vier zentralen Mittelfeldspielern auf dem Platz.
Auf der anderen Seite kann man Kane jetzt im Moment vielleicht einfach gar nicht aufhalten. Ich erinnere mich an Jürgen Klinsmann, 90 bei der Weltmeisterschaft, damals dann zu 10 gegen die Niederländer. Ja. Der war ja dann auch überall in so einem Spiel. Ich hatte gestern so den Eindruck, auch so Adrenalin gepusht. Kane war irgendwie...
Das war sein Spiel.
War nicht zu stoppen.
Genau, da steigerst du dich auch
wie
mal
rein. Wie lange kann er dieses Pensum aber durchhalten? Also es ist ja schon so, dass er eben nicht mehr auch in den anderen Spielen im Strafraum in erster Linie sozusagen lauert, sondern überall.
Ja, und das ist natürlich eine ganz, ganz entscheidende Frage. Da sind wir nämlich bei dem möglichen Problem. Weil da kann man mal die eigenen Erfahrungen rausnehmen. Wir damals mit Dortmund Meister geworden. Chapuisat, Kreuzbandriss nach vielen Spielen. Karl-Heinz Riedle, Kreuzbandriss. Die auch immer an die Grenze gegangen sind. Einer von beiden hat immer das 1-0 geschossen, genau wie Harry. Und dann kommt der Moment, was machst du dann? Wenn aber alle anderen fit wären, Serge Gnabry kann Mittelstürmer spielen, Olise hat mittlerweile auch schon Mittelstürmer gespielt. Das ist natürlich wichtig. Also wenn sie viele Verletzungen haben, wie letztes Jahr vor dem Interspiel, dann kommst du in der Champions League vielleicht wieder nur bis ins Viertelfinale. Und dann hast du die Diskussion ganz schnell wieder, ist es doch der richtige Trainer oder nicht. Also das ist Bayern München, das sollte man schon auch klar sagen. Da geht es darum, die Champions League zu gewinnen. Mhm. Nicht um deutscher Meister zu werden, das ist ganz normal.
Das hat sich verändert.
Die Abhängigkeit von ihm ist natürlich schon
enorm,
im Moment sehr, sehr groß. Also wirkt es zumindest, finde ich. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Aber da ist eben genau, was Steffen sagt, du musst gewappnet sein. Didi hat es auch angesprochen. Das ist im Frühjahr dann, wenn es richtig losgeht. Wenn er dann vielleicht mal wegbrechen würde, aus welchen Gründen auch immer, wie fängst du das dann auf?
Also Jackson wäre sicherlich der es kurzfristig auffangen soll, auf Strecke.
Das geht vielleicht mal in der Bundesliga, ich weiß nicht, ob es international dann geht, in der Champions League, wo wir die Bayern ja auch erfolgreich sehen wollen. Mhm. Und die Frage ist natürlich, dann ist Musiala dann schon so weit? Hoffentlich kommt er wieder, das wünschen wir uns natürlich alle. Also da sind dann schon noch ein paar Fragezeichen, finde ich. Und da muss Bayern schon Ausrufezeichen draus machen.
Das Erste, was leiden könnte, wenn er diese Defensivarbeit weiter verrichten muss, und es geht eher dem Jahr, dass er das macht. Nur ich weiß jetzt nicht, ob eine Mannschaft wie Bayern München, natürlich, das kann einmal passieren, das war aus der Situation heraus, aber es sollte natürlich kein nicht Usus werden, dass der Kane 20 Meter vorm Tor grätscht, weil das Erste, was leiden wird, werden seine Tore sein. Weil wenn du so nach hinten arbeitest, dann wird dir irgendwann, wir sehen das ja immer wieder, dann fehlt dir bei Wirtz jetzt in Liverpool, der arbeitet so viel nach hinten, dass wenn er einen Ball hat, fehlt ihm die Konzentration, fehlt ihm der Abschluss, fehlt ihm die Übersicht. Und Kane ist da ein anderer Spieler, aber das Erste, was leiden kann oder könnte, wenn er weiter diese Arbeit machen muss, das könnte natürlich sein, dass er die Tore nicht mehr macht.
Aber es sind ja nicht nur die Tore von Kane, von denen die Bayern momentan leben. Ne?
Ja, aber
es
sind Ulisse und Kane.
Ja. Er ist mit Assistgeber, aber auch Ulisse ist reingegangen, hat jetzt wieder getroffen. Er hatte eine Pause klar, ne? von vier Spielen, in denen er nicht getroffen hat. Gestern will Gnabry er dieses Tor erzwingen. Gnabry
war auch in sehr guter Form, der gestern nicht dabei war.
Also die vier sind schon hat stark. Sofort eingeschlagen. Ja. Ich glaube, der hat jetzt schon so viele Assists wie Coman in einer ganzen Saison. Und ich finde gerade Diaz, der kompensiert diese Wehwehchen, die ja mit Coman und Sané auch immer verbunden waren. Also da haben sie, glaube ich, aus meiner Sicht der Bescheidenen eine sehr gute Entscheidung getroffen, weil er robuster ist und nicht so anfällig.
Absolut. Ja. Ja, absolut. Die vier zusammen sind perfekt.
Deswegen halte ich die Bayern für stärker als letzte Saison. Und du hast den Vergleich zur Anfangszeit der letzten Saison gezogen. Da hatten sie aber auch vier Punkte weniger, weil sie noch zwei Spiele unentschieden gespielt hatten.
Gut, das ist, glaube ich, ein sehr gutes Fazit. Insgesamt natürlich Harry Kane gestern mit einer herausragenden Leistung. Es gilt auch für Nico Schlotterbeck, über den wir gleich sprechen wollen. Und weniger herausragend war die erste Halbzeit von Borussia Dortmund. Dort hat der BVB gestern die Punkte definitiv liegen lassen. Darüber wollen wir uns gleich unterhalten. Bei Sky90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei Sky90, die Fußballdebatte, unterhalten uns jetzt gleich über den Poker, den beginnenden, ganz offensichtlich über den Vertrag von Nico Schlotterbeck und über das, was der BVB gestern Thomas abgeliefert hat. Viele sagen, in der ersten Halbzeit waren die Dortmunder zu ängstlich. Siehst du das auch so?
Ja, ich hab mich gefragt, ob sie wirklich zu ängstlich waren oder ob sie Bayern einfach nicht zugelassen haben. Ich glaube, das habe ich eben schon mal erwähnt, gerade erste Halbzeit zu Hause sind die Bayern immer bärenstark, erdrücken den Gegner, sind sehr kombinationsstark, holen viele zweite Bälle zurück. Einfach, ich glaube, Dortmund kam einfach nicht zum Luftholen eine Zeit lang. Sie wollten es ein bisschen defensiver angehen, was vielleicht auch richtig war, um sich nicht gleich unnötig in Rückstand zu geraten, einen hohen Rückstand. Das haben sie zumindest vom Ergebnis her geschafft. Trotzdem war ich ein bisschen enttäuscht, weil sie gar keine Entlastung nach vorne gebracht
haben. Könnte man die These aufstellen, die Bayern wollen solche Spiele gewinnen und Borussia Dortmund geht da erstmal rein und will es nicht verlieren?
Das hat mich so ein bisschen daran erinnert, Didi weiß das auch noch, dass wir früher immer gesagt haben, gerade auch nach Champions-League-Spiel oder nach anstrengenden Wochen, komm, die ersten 20 Minuten Vollgas, 1-0, 2-0 in Führung und dann ziehen wir uns ein bisschen zurück. So kommt mir das im Moment vor, Didi, ich weiß nicht, oder? Erinnerst dich daran?
Das hat der Trapp dann schon gemacht.
Ja, weißt du doch. Ne? Das war unsere Taktik immer. Das erinnert so ein bisschen daran. Aber, obwohl sie wollten es natürlich über 90 Minuten wahrscheinlich weiterspielen, aber Dortmund ist ja so schlecht dann auch nicht, das muss man auch sagen.
Nein, und Niko Kovac hat es ja super gemacht in den letzten Monaten bei Dortmund, hat sich stabilisiert. Und gestern ist er zunächst den Weg gegangen, eben sie vielleicht noch stabiler haben zu wollen. Süle gebracht für Benzibaini, Bayer auch draußen gelassen, Groß hat gespielt. War das als Signal möglicherweise zu interpretationsfähig?
Möglicherweise, finde ich. Also du hast ja gesehen, ihnen haben wirklich die Anspielstationen nach vorn gefehlt. Wenn sie mal im Ballbesitz waren, wusste keiner, wo soll ich den hinbringen so richtig. Also Nico Schlotterbeck sagt ja, schieben und da mehr. Es war ein gestenreiches Spiel der Dortmunder, aber die Anspielstationen vorne haben gefehlt. Ich glaube, das war als Signal nicht das Richtige. Aber ich bin bei dir, dass die Bayern ihnen die Luft genommen haben. Sie haben sie erdrückt. Die wollten wirklich sofort klare Verhältnisse schaffen. Ich meine, die haben in Frankfurt haben sie gewonnen. Sie haben Leipzig hier 6-0 weggefegt. Das wollten sie jetzt auch gegen den ärgsten Verfolger auf 7 Punkte stellen.
Also es gab schon viele Mannschaften in München. Also ihr habt alle recht, die kommen dahin in den letzten Jahren. Ich durfte die auch kommentieren und wollen da mitspielen. Kleinere Vereine, Mainz oder so. Ja. Und dann kriegst du plötzlich Gegentor ohne Ende oder HSV oder so. Ja. Ich bin aus meiner Sicht, ich weiß, das ist jetzt eine Aussage, ich finde, das hat er sehr gut gemacht, Kovac. Er weiß, die Bayern zu Hause im Ballbesitz, wir haben gerade auch diskutiert, wie das im Detail ist. Weil jeder Bayern-Spieler ist so ballsicher, dass er 1, 2, 3 Gegenspieler auf sich zieht, um dann im letzten Moment unter Druck abzuspielen oder löst es sogar selber oder gewinnt sogar den Zweikampf.
Aber warum war es denn in der zweiten Halbzeit anders?
Ja, weil natürlich dann Dortmund etwas höher verteidigt hat, was logisch ist. Du bist jetzt in Rückstand, gehst ein bisschen mehr Risiko. Dann kommt ja auch die Kabinenansprache und die Situation. Habe ja auch mit Thomas gesprochen. Wenn du so klar bist, ich habe es ja gestern auch kommentiert, 9:0 Torchancen. Es muss ja, wie du sagst, 3-4-0 stehen für Bayern. Mhm. Dortmund war nicht da, nicht einen Torschuss in der ersten Halbzeit. Aber es war trotzdem nicht falsch, auch wenn jetzt alle denken, was ist mit dem los? Weil wenn du zum FC Bayern fährst, da musst du erst mal verteidigen, als allererstes. Wenn du dort mitspielst, verlieren sie höher, ganz sicher. Und es ist immer etwas einfacher, jetzt zu sagen, sie hätten mehr riskieren müssen. Aber zur Halbzeit sind die Bayern dann etwas müder. Mhm. Und natürlich die Ansprache von Nico, kleine Umstellung, groß, auch etwas höher gezogen, mit einem Matcher etwas höher, hat nicht so funktioniert, erste Halbzeit. Kleine Änderung, Benze Baini, die eingespielte Dreierkette wieder, Svensson war höher, Riasson war plötzlich wieder höher. Und beide Außenverteidiger, weil du etwas höher verteidigt hast, sind plötzlich Außenstürmer und plötzlich mussten die Bayern laufen. Mhm. Und immer mehr. Und deswegen ist es sogar noch fast gekippt.
Also ich habe gesagt, egal wer, also ich habe, er hat ja gesagt, wir müssen mutig sein. Deswegen habe ich, hätte ich gedacht, dass er vielleicht sogar Bayer spielen lässt und die drei vorne zusammenlässt. Hat er nicht gemacht. Nichtsdestotrotz habe ich gesagt, egal wer spielt, die werden morgen rausgehen um 18:30 und werden glauben, dass sie was mitnehmen können. Was in der Vergangenheit, glaube ich, nicht immer der Fall war. Ich glaube, daran hat es nicht gelegen. Die erste Halbzeit waren die Bayern einfach zu gut und das musst du dann, da musst du schauen, dass du irgendwo durch die Hälfte kommst. Das haben sie geschafft. Und dann muss man sagen, dann waren sie in dieser Saison die erste Mannschaft, die die Bayern zum Laufen gebracht hat. Mhm. Weil die Bayern hatten dann die letzte halbe Stunde richtig hartes Spiel. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, die letzten 8 Spiele haben sie 20 Punkte geholt letzte Saison, um noch Vierter zu werden, sich für die Champions League zu qualifizieren. Die waren dieses Jahr bis gestern ungeschlagen. Und die 2 Star-Einkäufe waren Silva und Bellingham, die beide kaum oder keine Rolle spielen.
Nicht gespielt haben.
Das heißt, der Nico, was der macht aus dieser Mannschaft, Duran Willis, eine der wenigen Optionen nach vorne, ist immer noch verletzt mit seiner Schulter. Mhm. Das heißt, was der aus der Truppe die letzten 6-8 Monate rausgeholt hat, ist Wahnsinn. Und da muss man natürlich sagen...
Du kannst aber gestern immerhin einen Brand, einen Bayer nachschieben. Richtig. Also der Kader hat schon eine gewisse Tiefe.
Natürlich hat er eine gewisse Tiefe.
Auch noch. Also die haben,
ja, natürlich haben sie eine gewisse Tiefe. Kader. Nur... ein Süle, der kommt dann wieder raus, dann kommt ein Benzema. Natürlich haben sie eine gewisse Tiefe, nur er spielt mit der Mannschaft von letzter Saison. Ja, weil die 2 Top-Einkäufe spielen im Moment bisher noch keine Rolle.
Wir sprechen gerade mal über Bellingham, der jetzt gestern sehr unglücklich ausgesehen hat. Bei dem 0:2, ne? Also jetzt vielleicht mal die Abwehrspieler in der Runde. Das war eine Situation, die ist auch nicht ganz ohne, wenn wir da mal drauf schauen. Ist aber auf der anderen Seite dann von ihm tatsächlich auch nicht so wahnsinnig glücklich gelöst worden. Zunächst Auslöser der Sensationspass von Kane, der die Pässe ja so spielt, dass er flach beim Mitspieler ankommt. Das ist ja unglaublich, ne? Mit welcher Überzeugung.
Ja, viel weiter wäre aber nicht gekommen.
Ja, aber sehr wichtig, diesen
oder
Pass,
genau
diesen
Fuß.
Dias in der Position zu sehen, mit diesem Abstand, das ist unglaublich.
Es ist so unglaublich, also wie er diese Bälle, diese Überzeugung, seine ganze Technik, Schuss, Passtechnik, ist extraordinär, hätte Franz von Tone Taxis gesagt. Und jetzt hier Luis Diaz. Und dann, ja, Thomas Helmer in dem Fall. Was kann er machen? Hätte er die Chance gehabt, ihn direkt wegzubringen?
Naja, wenn er ein ganz großer ist, nimmt er ihn hinten rum.
Ja, das habe ich mit der Hacke nach hinten.
Haben Steffen und ich im Auto zusammen geflaxt? Natürlich nicht. Ja. Entweder haust ihn gleich weg. Oder wenn er natürlich gar nicht spielt, dann rutscht Ulisse wahrscheinlich ohne Ball ins Tor. Mhm. Ich glaube, man hat da gesehen, es fehlt ihm echt so ein bisschen der Rhythmus, die Spielpraxis, es fehlt ihm alles. Er ist noch nicht angekommen in Dortmund und so richtig. Viel zu viel auf seinen Schultern mit dem Namen Bellingham und so weiter. Diese ganze Diskussion mit dem Trainer, mit den Eltern und so weiter und so fort. Und da habe ich Nico gestern nicht verstanden. In so einer Situation, so einen jungen Spieler, der zwar nur aus der zweiten Liga in England gekommen ist, ihn dann zu bringen, das fand ich schon...
Er kam auch vor dem Doppelwechsel.
Vor dem anderen Brand, vor dem Offensivwechsel, den ich eigentlich ja brauche, um noch was zu holen.
Hat, ne?
Genau.
Erster Ballkontakt.
Das ist vielleicht das Einzige, wo ich Nico sagen würde, Mensch, das hätte ich mir vielleicht ein bisschen anders überlegt. Ich finde wiederum stark, dass dann Nico dann natürlich sagt, das war nicht sein Fehler, da hat er nichts falsch gemacht. Er weiß genau, dass das natürlich hätte besser lösen können. Aber das passt so in dieses Bild, in diesen Einkauf, den du gerade gesagt hast. Bellingham, der eben sonst auch von Anfang an überhaupt keine Rolle spielt. Und übrigens, was wollte ich noch sagen? Übrigens hat auch Dortmund die Club-WM gespielt, genauso wie die Bayern. Deswegen ist das sehr bemerkenswert, dass beide Mannschaften das insgesamt.
Also, lass uns mal bei Bellingham.
Wir wollten dabei bleiben.
Ja. Ich wollte sagen, gut, dass du ihn gefragt hast. Ich hätte es genauso gemacht.
Ja. Ach so. Aber ich würde jetzt nicht so drastisch werden mit Jude Bellingham, weil der kommt aus der zweiten Liga. Das Sunderland, du hast da mal gespielt. Nein, ich weiß, wie hart das in der Championship ist. Überhaupt keine Frage, das ist ja klar. Aber es ist ja automatisch so, wenn dein Bruder einer der größten Spieler in der Welt ist und der jetzt bei Real und bei Dortmund sich ganz schnell, kann mich erinnern, erste Pokalspiel gegen Duisburg, ist er gleich extrem aufgefallen. Was haben sie denn dafür eingeholt? So weit ist sein Bruder nicht und vielleicht wird er auch nie der Nachfolger seines eben Weltklasse-Bruders. Und das ist das, was ich meine.
Das ist auch nicht
und schlimm. Wenn du dann von Sunderland kommst und spielst bei Borussia Dortmund, also ich kam von Schalke, und die waren damals Abstiegskandidat und dann nach Dortmund. Das war ein Riesenschritt. Das ist etwas, was auch er erst mal braucht, sich daran zu gewöhnen, weil der Druck ist immer da. Borussia Dortmund, also du sollst eigentlich, wenn es geht, Minimum hinter Bayern Zweiter werden. Und dann plötzlich hast du diesen Namen und alle haben sich drum gekümmert und alle sagen, er wird es richten. Und dann kommt so ein Moment, ist doch klar, kommst von der Bank und machst einmal die falsche Entscheidung in dem Moment.
Wie lange wird denn diese Szene sozusagen gedanklich verfolgen?
Boah. Muss man selber fragen. Also es war halt... Es war halt
aktuell schwierig?
Nein, das war... Helmut sagt es ja, das passt in das gesamte Bild, dass der Vater den Kovac zur Rede stellen will auf St. Pauli. Und dann kommt der Junge rein und man erwartet so, die sind am Drücker. Das war jetzt ein Spiel, wo du sagst, na ja, der wird was gesehen haben im Training, dass er jetzt die Hoffnung hat, dass der nach vorne irgendeine Aktion oder vielleicht ein Tor macht. Und dann, ich glaube, die meisten anderen Spieler, und da sieht man halt, dass das Selbstvertrauen im Keller ist, ich glaube, die meisten anderen Spieler, die hätten den Ball abgeklemmt. Den ersten steigt auf den Ball, das hat er gut gemacht. Nico sagt es ja, normalerweise kann es passieren, dass er den ins eigene Tor schießt.
Ja,
nur dann, er sieht ihn ja kommen. Das heißt, wenn er den Ball dorthin spielt, der konnte nur ins Tor gehen. Das heißt, er muss entweder hinterm Fuß oder den Ball abklemmen. Hätten wahrscheinlich die meisten anderen gemacht. Ich würde ihm da keinen Vorwurf machen. War frisch im Spiel. Nur du willst halt irgendwann mal eine Besserung sehen. Und der muss halt irgendwann muss er mal was machen, dass die Leute sagen, naja, das ist der Grund, warum er so viel bezahlt hat. Und wir haben jetzt Mitte Oktober, jetzt ist ein Viertel der Saison vorbei. Also ich weiß nicht, 3-4 Spiele bis zur nächsten Länderspielpause. Und dann wird man sich Gedanken machen müssen, wie es weitergeht, weil der Bruder kam übrigens auch aus der zweiten Liga, aus Birmingham. Und deswegen
aber mit anderen Erwartungen, weil eben damals Bellingham als Name noch nicht so geläufig war. Jetzt
aber dann ist die Frage, ob ich so einen Spieler überhaupt holen darf. Weil der kann ja gar nicht das machen, dass die Leute sagen, das ist ein geiler Spieler. Weil selbst wenn er gut spielt, dann sagen sie, der ist nicht so gut wie sein Bruder. Ja, das heißt, die Frage muss ich mir vorher stellen, ob ich dann überhaupt so einen Spieler mit dem Familiennamen hole.
Also er muss vielleicht
sagen, er muss sich die Frage auch stellen.
Ja, aber die Dortmund auch. Beide müssen sich die Frage stellen. Ne? Ja. Sowohl die Familie
jetzt ist es zu spät. Auch.
Ja, genau.
Vielleicht hat er ja das Potenzial. Er muss noch nicht zu spät sein, Didi.
Wenn nein,
er
jetzt ist zu spät, sich darüber Gedanken zu machen.
Ist jetzt hier. Ich gehe mal davon aus, dass man sich vorher die Gedanken gemacht hat und eben das Potenzial gesehen hat und er möglicherweise dieses Potenzial noch abruft. Wir wollen jetzt auch noch sprechen über Nico Schlotterbeck, der gestern fand ich, also in der zweiten Halbzeit, hervorragend, außergewöhnlich gut gespielt hat. Spielaufbau sensationell, die Grätsche kann er sich einrahmen. So ähnlich wie Höwedes, ne? Mal 20, was?
Niki Süle.
20, 16 Süle auch, also es war fantastisch. So eine Grätsche, aber Thomas?
Weißt du, wir feiern die Grätsche von Kane und von Nico Schlotterbeck. Ja. Wisst ihr, warum wir das machen? Weil überhaupt nicht mehr gegrätscht wird.
Ja.
Und weil es keiner mehr richtig kann und so gut grätschen kann wie Schlotterbeck und wie Kane.
Jetzt guck mal, also, Thomas. Hast du denn in deiner Karriere mal so eine Grätsche unter so einem Druck hinbekommen? Weil wenn du einen Zentimeter zu spät bist, gibt es Elfmeter.
Ja, dann wäre ich nicht hingegangen. Weil du darfst nicht hingehen, das war eine alte Regel. Nur wenn du sicher bist, dass du den Ball triffst und vielleicht den Gegenspieler. Aber hier, besser geht's nicht.
Hummels in Mailand, glaube ich.
Vor allen Dingen hier ist auch, was ich super
und finde. Nicht er gegen steht irgendjemanden.
Nein, er steht sofort auf, nimmt den Ball und macht das Spiel wieder ganz schnell nach vorne, gleich weiter. Ja. Und ich glaube, dass Ulisse zum ersten Mal gedacht hat, oh, da ist mal einer, ist an dem ich auch mal abpralle. Das hat ihm schon ein bisschen Respekt eingeflößt. War mein Eindruck.
Ja, natürlich.
Also auf jeden Fall. Nico, nicht nur die zweite, ich fand ihn auch vorher schon. Ich finde ihn einfach, er ist ein toller Spieler. Nochmal, ich bleib dabei, Linksfuß, Nationalspieler, spricht alles.
Erinnert er dich denn sozusagen an dich selber in dieser Zeit?
Na, er ist schon öfter vom Platz geflogen als ich, deswegen nicht ganz so. Aber er hat schon Ja, nee, das ist schon gut. Ne? Über sich selbst was zu sagen, ist immer schwierig, das weißt du. Aber ich finde nochmal, es gibt für mich keine Diskussion in Deutschland. Nochmal, weil wir haben keinen Linksfuß als Innenverteidiger. Haben wir einen, der sonst noch da spielen kann? Er kann auch linke Seite spielen. Er hat einen guten Spielaufbau, er ist im Zweikampf gut, er ist schnell.
Macht ein Tor. Und jetzt gibt es eben so die Frage, was macht er? Ne? Also er hat Vertrag bis 27, also den Profiregeln und Regeln in diesem Business geht das jetzt so langsam los. Dortmunder wollen ihn logischerweise halten. Ja. Man hört, die Bayern haben Interesse. Das ist jetzt alles noch in diesem Bereich. Und bevor wir uns gleich Schlotterbeck selber anhören, Thomas, du hast auch eine herrliche Geschichte erlebt, die sich um einen Wechsel dreht in den 90er Jahren, damals von Dortmund zu den Bayern. Da gab es nämlich eine Besonderheit. Welche?
Ich hatte in meinem Vertrag bei Borussia Dortmund eine Ausstiegsklausel fürs Ausland. Nur fürs Ausland. Wenn ich ins Ausland hätte ich wechseln können für eine festgeschriebene Ablösesumme von 4 Millionen D-Mark. Mhm. So, und die Bayern haben gesagt, den Helmer finden wir ganz okay, vielleicht holen wir den mal, so wie es die Bayern oft gemacht haben, um den Gegner, um einen vermeintlichen Gegner zu schwächen. Und dann kam man auf die Idee, dass mich ein ausländischer Verein, in dem Fall Auxerre,
Aus Frankreich,
genau. Wer kennt es nicht? Damals Giroud war Trainer.
Über lange 30 Zeit. Jahre.
Genau, eine Institution, also eine Legende. Und dass ich ein halbes Jahr zu Auxerre wechsle, also die mich praktisch kaufen und die Bayern mich dann im Winter zurückholen. Das war die Idee.
Um dann letztlich über diesen Umweg Geld zu sparen.
Genau.
Und warum kam es nicht dazu?
Es gab dann eine Sitzung in München, wo alle teilgenommen haben, glaube ich. Franz Beckenbauer, Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, Fritz Scherer damals als Präsident, Erich Ribbeck. Und es saßen zwei andere Leute am Tisch, die ich nicht kannte. Und dann wurde diskutiert, also ich war auch dabei logischerweise, und habe dann irgendwann gesagt, was soll ich denn in diesem Kaff?
89.000 Einwohner übrigens.
Ja, danke schön. Ja. Also ich wusste noch nicht mal, wo das liegt ungefähr. Also in Frankreich. Ja, danke schön. Ja,
ich habe es nachgeschaut.
Ja, ja. Und dann stellte sich halt heraus, dass diese beiden Personen, die ich nicht kannte, das war der Präsident und der Manager des Vereins. Und dann haben die gesagt,
die wollten damit nicht, ist das nicht mehr.
Damit ist das Thema erledigt. Und dann sagte Erich Ribbeck, ja, dann machen wir es gar nicht oder richtig. Und dann musste Bayern halt 7,5 Millionen zahlen. Ja,
wer hat denn Kaffee übersetzt in dem Fall?
Ich glaube, das war an meinem Ausdruck, an meiner Aussprache also gut so zu erkennen, was ich gemeint habe.
Also so geht's oder konnte es damals noch zugeben bei Transfers. Ja, vielleicht ist es heute auch noch so, aber einen vergleichbaren Fall kenne ich jedenfalls nicht. Und jetzt ist eben die Frage auch an Schlotterbeck, gestern auch bei uns am Tisch gerichtet worden, wie plant er denn?
Zuallererst muss ich sagen, ich habe noch über 1,5 Jahre Vertrag. Ich habe das jetzt mehrfach betont in den PKs. Ich werde mich mit Sebastian zusammensetzen, wir werden einen Plan ausarbeiten und dann schauen wir, wohin das Ganze führt. Ich kann sagen, ich fühle mich sehr wohl in Dortmund. Ich habe auch kein Problem, den Weg weiterzugehen. Aber es ist natürlich eine sehr, sehr wichtige Entscheidung in meiner Karriere. Aber man sieht, dass die Entwicklung mit Nico, die macht schon Freude, die macht sehr viel Spaß. Und ich kann sagen, wenn wir so spielen wie in der zweiten Halbzeit, können wir auch mit dem BVB sehr, 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 sehr viel und sehr groß erreichen.
Ich habe ihm natürlich auch ein bisschen mal gesagt, was das bedeutet, bei Borussia Dortmund, so wie Mats Hummels oder so, zum Weltstar zu werden. Aber es ist seine Entscheidung.
Ja, wie klingt das, was Nico Schlotterbeck da doch recht diplomatisch formuliert hat für dich?
Emotional, das ist schon eine sehr enge Bindung an die Dortmunder Borussia vorhanden ist. Mhm. Aber dass er auch relativ unverblümt sagt, ich möchte aber das und das haben, was ich glaube und mein Berater wert bin.
Also da scheint noch keine Tendenz erkennbar zu sein. Also ich nehme ihm komplett ab, dass er sich total mit Borussia Dortmund identifiziert. Ja. Ich habe aber, so wie ich ihn kennengelernt habe, auch das Gefühl oder den Eindruck, er ist sehr, sehr ehrgeizig, was sehr, sehr positiv ist. Und ich glaube, er will Titel gewinnen. Und da ist die Wahrscheinlichkeit woanders möglicherweise noch höher als in Dortmund.
Und das ist der perfekte Ansatz. Und seine Antwort jetzt dazu, so eine Situation hatte ich auch mal, Bosman-Oter kam, 96. Jetzt checkt er den Markt. Und ich bin mir ganz sicher, dass er jetzt nicht relativ schnell bei Borussia Dortmund verlängert. Also da habe ich einiges rausgehört. Ich weiß nicht, wie es euch geht und ihn selber in der Situation gewesen. Heißt aber nicht, dass er nicht, dass Dortmund mitzieht und das Angebot ihn auch macht, wo er einlenkt. Aber jetzt will er erst mal wissen, was bin ich auf dem Markt wert? Und das erhöht aus meiner Sicht die Wahrscheinlichkeit, dass er geht. Weil dann kommt er natürlich Premier League. Da passt er sowieso hin. Hier in Deutschland nur Bayern München. Zu einer anderen Mannschaft ist klar, braucht er nicht gehen, auch aus sportlicher Sicht. Und dann, wird es schwer für den FC Bayern München, auch die Summen aufzurufen, weil er ja nun auch medientechnisch total gehypt wird. Das muss man ja auch mal sagen.
Was hast du denn gehört?
Nee, weil jetzt, wir haben doch gerade das Interview gehört. Also ich sehe den Zwischenzeilen, dass er genau jetzt schon mit seinem Berater gesprochen hat, jetzt schau mal bitte, was der Markt hergibt. Weil Dortmund hat natürlich Zeitdruck. Bis Ende des Jahres muss er verlängern, sonst ist er danach das Jahr ablösefrei. Du willst nicht in die nächste Saison gehen ohne Verlängerung des Vertrages.
Guck mal, indirekt hat Julian Nagelsmann das Ganze ja auch noch befeuert, indem er ihn sofort zurückgeholt hat jetzt und sofort gesagt hat, das ist mit mein wichtigster Spieler. Er spielt sofort von Anfang an. Also eigentlich kann er sich's aussuchen, wenn er mich fragt. Ne?
Genau.
Ob jetzt Bayern oder Premier League oder was weiß ich, Barcelona, Real Madrid, keine Ahnung. Deswegen ist für mich völlig klar, wie du auch sagst, warum soll er verlängern? Nein.
Ja, hat,
die Perspektive also, in Dortmund ist nicht so wie bei anderen.
Ja, ich glaube für die Dortmunder wird es schwer. Also ich sehe jetzt keinen Grund, warum er Jahr oder zwei verlängern sollte. Der Weg wird wahrscheinlich nächsten Sommer, gehe ich mal davon aus, woanders hingehen. Und er hat gestern zweite Hälfte mit einer Dominanz gespielt. Das war, glaube ich, das letzte Mal habe ich das gesehen bei Julio César im Dortmunder Trikot. Also das war ja, der hat einmal den Diaz, da hat er ein Foul gespielt, das wurde nicht gepfiffen, da hat er den Diaz über die Linie geschubst, hat den Ball genommen und wieder ging es in die andere Richtung. Also es war, und man darf ja nicht vergessen, er ist erst seit 4 oder 6 Wochen wieder dabei. Der war 4, 5 Monate weg.
Ist sofort im Grunde in Topform.
Das heißt, der war lange weg.
Fußball gespielt.
Und wenn du mal schaust, im internationalen Fußball, wie viel Linksfuß-Innenverteidiger? Also fallen mir jetzt keine 3, fallen mir jetzt ein, auf internationalem Niveau. Das heißt, ein Van Dijk, er wird nicht jünger. Mhm. Ja, Manchester United hat da hinten Probleme seit Ewigkeiten. Der Markt, der wird ihm offen stehen. Der Schlotterbeck kann nächsten Sommer, kommt natürlich darauf an, was sie aufrufen, nur ist das letzte Jahr, da muss man mal schauen, was sie wollen. Nur, der kann sich nächsten Sommer den Verein aussuchen,
genau, wohin er will. Aber umgekehrt müssen da nicht die Bayern aus ihrer Sicht alles daran setzen, ihn zu holen. Nationalspieler.
Sie müssen sich darum kümmern, nur es wird große Konkurrenz geben. Und ob sie das bezahlen wollen, weiß ich nicht. Für mich, wenn ich der FC Bayern wäre, wäre meine Priorität, dass ich den Upa verlängere.
Ja.
Weil der Upamecano sich unter Kompany sensationell entwickelt hat und im Moment der unumstrittene erste Innenverteidiger ist. Und die Idealkonstellation wäre natürlich, Upamecano verlängern, Schlotterbeck zu holen, weil Tah macht das ordentlich, aber ob er derjenige ist, der auf Dauer da spielt, und ich weiß es nicht.
Und dann ist das Kim dann, ne? Das ist auch die andere. Ja. Der ist jetzt natürlich unzufrieden. Darf ich aber noch einen wichtigen Punkt aus Dortmunder Sicht hinzufügen? Du weißt, du hast jetzt einen Spieler, den musst du bis spätestens 2026 verlängern. Und dann kommen natürlich Klauseln ins Spiel. Das ist doch auch etwas, was dann noch eine Möglichkeit ist für Borussia Dortmund. Dass er jetzt, er verdient, sage ich jetzt mal, nicht das, was er bei anderen Vereinen verdienen würde. Und dann setzt du eine Klausel rein, wo der Spieler und der Berater in der Situation ist, zu sagen, okay, für, ich sage jetzt mal, 50 Millionen oder 40 Millionen oder sagen wir noch ein bisschen weniger, 30 Millionen, kann er gehen, jederzeit. Aber er kriegt jetzt schon mehr Gehalt. Und verlängert um 2 Jahre. Diese Möglichkeit ist schon oft passiert. Nein. Und das ist aus meiner Sicht die Hoffnung für Dortmund, dass er noch etwas länger bleibt, weil er ist jetzt Kapitän. Und sportlich kann ja jetzt noch mal einen richtigen Schritt machen.
Ja, aber die Dortmunder kriegen im Sommer 60, 70 Millionen plus.
Ich glaube
auch. Also ich sehe im Moment, ich sehe im Moment keinen Innenverteidiger, selbst in England, da tue ich mich schwer, dass ich einen finde wie den Schlotterbeck. Also im Sommer können die... Mich würde es ja nicht wundern, wenn das an die 100 geht, auch wenn er nur noch ein Jahr Vertrag hat. Deswegen wären sie natürlich dumm, wenn sie einen Vertrag, natürlich werden sie schauen, dass sie den Vertrag 1, 2 Jahre verlängern das und dann die Ausstiegsklausel für 60, 70, 80 Millionen.
Anderthalb Jahre kriegt er ja weniger Geld, als er jetzt schon verdienen könnte. Und das ist die Chance, den Vertrag zu verlängern. Und dann wird aber immer der Berater und der Spieler sagen, dann müssen wir eine Klausel einbauen.
Ob er das da macht, ist die Frage. Und ob das der Verein will. Weil du natürlich, wenn du eine Ausstiegsklausel hast, bist du natürlich... Als Verein bist du ausgeliefert. Das heißt, dann sagt der Spieler, wann er geht. Und jetzt im Sommer sind sie in der Situation, natürlich werden sie alles probieren, dass sie ihn verlängern. Nur jetzt im Sommer können sie, ich glaube, er hat keine Klausel, können sie aufrufen, was sie wollen.
Aber ganz kurz, Stefan, man merkt an dieser Diskussion, auch hier, also wie sehr das also doch beschäftigt. Und deswegen, Julia, wie wird das bei Social Media gesehen?
Nico Schlotterbeck oder auch Goterbeck, habe ich gelesen in den Kommentaren mit der Anspielung als the greatest of all time Innenverteidiger. Viele sprechen immer noch über das Riesentackling gegen Michael Olise, andere darüber, dass die Bayern jetzt sicherlich erst recht nochmal Gas geben werden, was Nico Schlotterbeck betrifft, nach dem Auftritt am Samstagabend. Wir haben die Umfrage gestartet. 54% sagen, bitte Nico, verlängere bei Borussia Dortmund und 46% sind für einen Vereinswechsel. Man muss dazu sagen, es haben fast nur Dortmunder kommentiert unter unserem Beitrag. Natürlich würde es denen extrem wehtun, wenn Nico Schlotterbeck gehen würde. De Jobbel sagt, come on Nico, werd Kapitän, mach den Hummels und werde zu Legende. Andere sagen, überall kann er hinwechseln, nur nicht zum FC Bayern. Die Schlotterbeck-Zukunft auch morgen Thema in Transfer-Update ab 18 Uhr.
Tja, also nochmal, also Schlotterbeck, das habe ich mir immer wieder sagen lassen, identifiziert sich total mit dem BVB und muss auf der anderen Seite sagen, als Fußballprofi musst du eben, hast du eine begrenzte Zeit.
Du hast doch Aki Watzke auch gerade gesehen.
Ja.
Fandest du ihn sehr optimistisch, was das anging? Ich fand ihn eher sehr zurückhaltend.
Ist aber nie der Typ, der jetzt ausstrahlt, egal, also diesen grenzenlosen Optimismus ausstrahlt, sondern eher Realismus, wenn ich das so sagen darf. Also, das ist der Westfale, du bist Westfale.
Ich bin Ostwestfale, sind noch sturer.
Wie war das, also weil wir eben gehört haben, also wenn er geht, also nur nicht zum FC Bayern, wie war das damals für dich, als du wiedergekommen bist, dann mit dem Bayern nach Dortmund?
Mein erstes Spiel? Ja, ich bin klugerweise aus dem Tunnel raus und auf die Südtribüne zugelaufen, um mich da warm zu machen, nach 6 Jahren Dortmund. Das war nicht so clever.
War keine gute Idee.
Nee, das war dann...
Ist man angespannter vor solchen Spielen, als man es zugibt?
Ja, ist man. Ich habe Glück gehabt.
Du bist im Tunnel geblieben zum Warmmachen.
Ja, ich bin auf die andere Seite zur Eckfahne gegangen, kann ich dir auch sagen. Aber ich hab insofern Glück gehabt, weil ich nach 30 Minuten, ich habe das 1-0 geköpft. Also für Bayern, wir haben 2-1 gewonnen, habe das zweite
ist
noch vorbereitet.
Ist aber nicht zur Süd gelaufen nach dem Tor, ne?
Es war aber auf die Süd auch noch. Also es war so ein Tag, wo du... Ja. Wahnsinn.
Jetzt könnte man ja auch sagen, als BVB, das, was Aki Watzke auch angedeutet hat, man baut um Schlotterbeck eben einen nicht neuen BVB, das ist nicht erforderlich, aber entwickelt sich noch weiter, versucht vielleicht oder sagt ihm, du versuch noch 2-3 Leute zu holen, um titelfähiger, noch fähiger zu sein. Könnte ihn das reizen? Man kann ja auch argumentieren, ein Titel mit Borussia Dortmund wäre noch wertvoller,
ja, nee, das
bei
ist
allem Fakt. Respekt, als bei den Bayern, die daran eher gewöhnt sind.
Ja. Ich habe schon so ein bisschen den Eindruck, dass das Argument von Aki Watzke bei Nico Schlotterbeck angekommen ist, in Bezug auf Mats Hummels als Paradebeispiel. Aber rhetorische Frage, hat man heutzutage noch die Zeit, als Borussia Dortmund über mehr als ein Jahr eine Mannschaft aufzubauen? Entweder es funktioniert, also eine Mannschaft aufzubauen. Ich finde, was die Bayern machen, ist so ein bisschen Puzzle zu kehren und so eine Mannschaft aufbauen. Aber gehört der BVB in diese Riege oder kommen da nicht, wie die sagt, die Premier League-Vereine von Liverpool, die Nachfolger für Virgil van Dijk als Abwehrchef suchen? Und dann sagt Nico, ach ja, bin ich der Hummels in Dortmund oder der van Dijk in Liverpool?
Es ist ein bisschen Fußballromantik, wenn ich, würde ich deine
zu
Frage
zu euren
so
Zeiten konnte man doch Mannschaften noch aufbauen über mehr als ein Jahr.
Aber nochmal, auch damals war es ja so, dass Dortmund nicht den Status hatte, den sie heute hatten zu der Zeit. Ne? Also auch nicht die Erfolge. Die kamen ja dann erst in den 90ern mit Steffen, wie wir wissen, Champions League und so weiter. Also Dortmund hat sich ja auch entwickelt, aber damals war das natürlich nicht so. Und ich glaube, es ist ein bisschen Fußballromantik, wenn du jetzt darauf wartest.
Ich habe ja eben gesagt, er ist Profi, hat
eine begrenzte Zeit.
Wäre das für dich eine Überlegung gewesen? Also vielleicht bei einer 50-50-Entscheidung?
Nein, das war ja auch die Überlegung. Ich war ja auch Kapitän mittlerweile in Dortmund, hatte eine sehr exponierte Stellung auch im Verein und so weiter. Also das war schon, das ist mir schon sehr schwer gefallen, das muss man sagen. Damals gab es aber auch nicht das Versprechen, wir bauen jetzt eine Mannschaft um dich herum auf oder wir holen den und den Spieler. Das war nicht so. Und ich glaube, das ist heute nicht realistisch.
Ich glaube auch, Spieler denken heute wirklich anders. Und das ist jetzt nicht früher besser oder schlechter, sondern sie haben ihre Berater, die führen die Gespräche. Die Spieler sind wie zu unserer Zeit gar nicht mehr dabei. Und die sagen doch automatisch jetzt schon, Nico, pass auf, was du sagst. Du hast nur noch 1,5 Jahre Vertrag, du bist gerade in Topform. Das, was wir gerade alles schon diskutiert haben, das war damals nicht so. Und das ist eben die Veränderung im Fußball. Es ist ganz klar Geschäft geworden. Und jetzt muss jede Seite abwägen, wie kriegen wir das hin? Und Dortmund natürlich, und da will ich auch die Fans mal mitnehmen, und ich bin Dortmunder, war da lange als Spieler und kenne den Verein sehr, sehr gut und wünsche mir natürlich, dass Nico Schlotterbeck da bleibt. Das ist doch logisch, ist doch klar. Und da gibt es auch vielleicht eine kleine Möglichkeit, die ich gerade angedeutet habe. Und vielleicht musst du die dann auch eingehen, weil du kannst jetzt
ihm schon mehr Geld zahlen, dann wird er vielleicht auch ein bisschen nervös mit seinem Berater im positiven Sinne und verlängert in Anführungsstrichen mit Klausel und dann schaut man. Aber dann hat man erstmal, weil es kommt ja auch mal wieder eine schlechtere Phase, die ja auch, erinnern wir uns mal an die WM, die kann ja auch mal kommen.
Respekt übrigens, wie er sich da äußert. Also ja, er, ne, also er ist ehrlich, soweit das möglich ist in dieser Phase. Ja. Top. Und es gibt ja so jetzt nichts, was ihm im Grunde genommen, sollte er dann doch irgendwann wechseln, zum Nachteil ausgelegt wird.
Du fragst dich ja in solcher Situation als Fernsehsender, ihr kennt das genauso, werden wir Schlotterbeck heute überhaupt bekommen? Und er hat euch gemacht, er hat uns gemacht, also er steht dazu. Finde ich total respektabel. Ja, und aber das zeichnet halt auch einen Führungsspieler aus.
Klar, absolut.
Ja. Er ist eine Persönlichkeit.
Absoluter Führungsspieler. Ja. Die Frage wird er sein, oder die Frage, die er sich wahrscheinlich stellt, wie groß ist die Chance, dass ich in Dortmund Meister werde? Bei dem Pokal zu gewinnen ist wunderbar. Nur wenn du willst die Champions League gewinnen oder willst Meister werden. Und das haben sie jetzt 12 oder 13 Jahre nicht geschafft oder 15 Jahre, ich weiß gar nicht wie lang. Wie groß ist die Chance? Und
da waren zweimal nah dran, ne? Waren sie eigentlich nicht nur gewinnen, sind sie Meister. Finale gegen Real Madrid, Adeyemi durch, Füllkrug, Riesenchance, 1-0. Waren wirklich nah dran.
Der Kovac holt im Moment wirklich das Maximum raus aus der Truppe, seit er dort ist.
Absolut.
Und die Frage ist, wie lange geht das noch? Ja, also ich hoffe, es geht noch 18 Monate. Aber du weißt natürlich nie, weil irgendwann müssen dann die Neuen, die geholt worden sind, müssen auch anfangen, Fußball zu spielen. Und jetzt kommen ja die Verletzten. Can war jetzt verletzt, was ihnen vielleicht da irgendwo geholfen hat, weil die ein oder andere Personalie hat sich dann von selber geklärt. Deswegen muss man jetzt einfach mal abwarten, die nächsten 3 Monate, wie es weitergeht. Aber die zweite Hälfte gibt natürlich Grund zur Hoffnung. Nur ich glaube wirklich, dass das, was Kovac macht mit dem Kader, die sind am Anschlag im Moment.
Kurze letzte Runde nochmal zum Klassiker insgesamt. Was bedeutet dieser Sieg jetzt für die Bundesliga? Gibt es eine Mannschaft, die Bayern in dieser Form aufhalten kann?
Nee, die sind zu stark im Moment für die Bundesliga. Bestätigt auch Niko Kovac. Sehr klar. Und dann aber mit dem Aber wir werden alles versuchen. Ja. Aber wer soll das machen? Ich meine, RB Leipzig jetzt auf Platz 2, 0-6. Gut, da war der erste Spieltag und neuer Trainer und pipapo. Eintracht Frankfurt quält sich heute zu einem 2-2. Das sind Lichtjahre.
Ja, sie haben die Mannschaften schon gespielt, die Bayern.
Leverkusen kommt noch.
Ja, vielleicht die vierte Mannschaft, dem das zutrauen würde, die Bayern zu ärgern. Aber die anderen drei haben es bisher nicht geschafft.
Stuttgart Supercup gewonnen.
Ja. Stuttgart ist so klammheimlich.
Ja, nein, aber die kommen wieder. Aber ich will die nicht zum Meisterschaftskandidaten machen. Ich wollte nur, jetzt haben wir ja alle Mannschaften aufgezählt. Aber da bin ich ja jetzt voll bei dir. FC Bayern München.
Also bis zum
deutscher Meister ohne Wenn und Aber. Und da können sie sich auch noch einige verletzen. Die können ja auch noch immer im Wintertransferfenster noch mal reagieren.
Warte FC mal Bayern ab, München. Warte mal ab.
Endlich habe ich dich mal gelockt.
Ja, ja.
Bayern München. Also das gestern, hat doch klar.
Die Leverkusen haben ein schweres Spiel gestern. Die sind natürlich schon 7 Punkte hinten. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass der Jürgen, dass der das zusammenbringt, viele neue Spieler, viele Ausländer, dass er es irgendwie zusammenbringt. Die Leipziger, wenn heute nach München fahren würden, das wäre ein anderes Spiel. Da waren Xavi dabei, Openda dabei, die nicht mehr da sein wollten. Ja, vielleicht hätten sie nicht spielen sollen, müßig drüber zu sprechen, haben 6 bekommen. Und du musst erst mal, wie viele Punkte sind die Bayern jetzt vorne? 5.
5.
Musst erst mal alle Spiele gewinnen, ein Unentschieden. Haben seitdem, glaube ich, 3 oder 4 Tore erst kassiert in den nächsten 6 oder 7 Spielen. Das musst du erst mal machen. Ich habe gestern keinen Klassenunterschied gesehen. Erste Halbzeit ja, da waren die besser, zweite Halbzeit waren die besser. Und deswegen, die Bayern haben im Moment, jetzt ist Gnabry mal verletzt, 1 oder 2 Wochen, die haben keine Verletzten. Ja? Und man spricht ja immer, oh, der Davis kommt zurück, der Musiala. Du weißt nicht wann und wenn sie kommen, weißt du nicht wie. Deswegen lass die mal 1 oder 2 Verletzte am Edge, wenn es kalt wird. Und
also du machst uns noch Hoffnung im Hinblick auf die Spannung in der Bundesliga.
Normalerweise, was haben sie jetzt gewonnen? 7 oder 8 Spiele in der Liga?
Ja, 7.
7 haben wir.
7. Ja? Da wärst du in anderen Jahren vielleicht schon 7 oder 8 Punkte vor gewesen. Jetzt sind es 5. Und die anderen, auch wenn die Leipziger gestern Glück hatten gegen sehr gute Hamburger, die gewinnen ihre Spiele. So, jetzt lass die mal nächste Woche nach Gladbach fahren, unentschieden spielen. Dann sind es vielleicht 3 Punkte.
Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie in Gladbach unentschieden spielen, ist...
Du weißt es ja nicht. So. Es kommen jetzt englische Wochen. Die haben gestern das erste Mal ein hartes Spiel gehabt, die Bayern. Ja? Und jetzt kommt Brügge, gute Mannschaft. Gladbach, dann kommt der Pokal. Deswegen lasst uns in 8 Wochen nochmal sprechen.
So machen wir das. Wir sprechen auch vorher noch.
Das kann passieren.
Haben wir das auch wieder Vorlage. Und Stichwort Gladbach ist schon gefallen. Und über die Krise dort am Niederrhein wollen wir uns gleich unterhalten. Bei Sky 90, die Fußballdebatte.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Wir sind zurück bei Sky 90, die Fußballdebatte, und sprechen über Borussia Mönchengladbach. Am Freitag, Jogi Hebel, setzte sich die Krise im Spiel bei Union Berlin fort.
Union Berlin verschärft die Krise der Gladbacher Borussia weiter mit dem Heimsieg an der Alten Försterei. Das 1:0 bereits in der dritten Minute nach einem Eckball. Christopher Trimmel mit der Reingabe und dann Danilo Duki mit dem Führungstreffer. Sein erstes Bundesliga-Tor seit Dezember 24, also die frühe Führung. Und Duki sollte tatsächlich nochmal der Verteidiger, erstmal Anza mit der Möglichkeit und dann Duki dort im Nachschuss. Sein erstes Bundesliga-Tor für die Union war auch gegen Gladbach im Oktober 22. Jetzt also ein Doppelpack. Noch vor der Pause kam die Gladbacher Borussia aber ran. Über Haris Tabakovic, 33. Minute, drittes Saisontor. Die Gladbacher noch sieglos in dieser Saison. Und das blieb tatsächlich auch so. Denn Rani Khedira in der 81. dann mit der Entscheidung. Union schlägt Gladbach mit 3:1. Und das war am Ende auch verdient.
Beschäftigt einen natürlich schon, wenn du so lange kein Spiel mehr gewinnst, nichts dran hast, wo du dich hochziehen kannst. Aber wie man, das ist immer das Gleiche, ne? Wenn du jetzt alles schwarz malst und den Kopf in den Sand steckst, bringt sowieso nichts. Ich hoffe, dass da jeder bewusst ist, was wir heute gemacht haben, welche Fehler er gemacht hat, und dass wir es gemeinsam aufarbeiten. Und jetzt sind wir unten drin, da muss jetzt ein anderer Borussia her, wie wir uns zeigen.
Ich sehe mich als Teil des Ganzen, logisch. Ich denke, dass wir schon ein bisschen was verändert haben, aber am Ende ist es so, dass die Ergebnisse dann jetzt auch irgendwann mal erzielt werden müssen.
Ja, also konsternierte Gladbacher. Marlon Irrbacher begleitet für Sky Sport News unter anderem Borussia Mönchengladbach. Und wir schalten ihn jetzt, Marlon, greifen auf deine Expertise von vor Ort zurück. Ist bei der Borussia jetzt Abstiegskampf angesagt?
Ja, aktuell sieht's so aus. Also wer so Fußball spielt, wer vor allen Dingen so verteidigt, bei dem ist Abstiegskampf angesagt. Fakt ist, dass Borussia Mönchengladbach in den nächsten Wochen einiges anpassen muss in der Defensive. Da ist Eugen Polanski natürlich erst einmal gefragt, aber da ist vor allen Dingen auch Rufen Schröder, der neue Sportchef, gefragt, der im Winter auf jeden Fall die Möglichkeit haben wird, da ein bisschen was zu verändern. Sie brauchen mehr Qualität in der Defensive, sie brauchen mehr Optionen, und ohne die ist es natürlich auch für Polanski schwer. Aber wir haben gerade auch Rocco Reitz gehört. Das klingt schon alles sehr verzweifelt bei den Spielern. Es macht auch so den Eindruck, den ich so bekomme, dass sie alle gar nicht so richtig wissen, wie kann es endlich wieder positiver werden. Ja, sie trainieren gut, sie schwärmen alle von Eugen Polanski, sagen, er hat einen guten Plan, gibt ihm diesen dann auch unter der Woche an die Hand, aber am Wochenende, wenn sie spielen, kommt aktuell nichts dabei rum.
Ist der Kader wirklich so schlecht, wie es die Tabelle im Moment aussagt, oder ist er in Wahrheit, oder könnte eigentlich mehr gehen?
Ja, es könnte natürlich mehr gehen. Also wir kennen alle das Verletzungspech der Borussia, vor allen Dingen in der Offensive. Wochenlang jetzt ohne Honorar, Hack und Kleindienst gespielt. Honorar kommt jetzt zurück, hat schon wieder gegen Union die ersten Minuten gesammelt. Und auch Tim Kleindienst, der Topstürmer, wird dann spätestens im November zurückerwartet. Und dann werden sie natürlich auch wieder torgefährlicher. Aber auch diese Spieler müssen natürlich erst einmal wieder reinkommen. Wir wissen das alle. Du performst nicht unbedingt wie Nico Schlotterbeck das jetzt macht, sofort nach einer Verletzung wieder bei den 100%, sondern manche brauchen auch so ihre Wochen. Und die Gefahr, die ich auch sehe bei Borussia Mönchengladbach, ist gerade einfach, dass sich jetzt alle darauf verlassen und sagen, naja, wenn Tim Kleindienst wieder da ist, dann läuft das schon alles von selbst. So sieht's nicht aus. Sie bekommen viel zu einfache, viel zu viele Gegentore. Und da müssen sie zunächst einmal ansetzen. Insofern auch die Offensive wird nicht alle Spiele gewinnen. Die Defensive, wissen wir, gewinnt in der Regel Spiele. Und darauf wird's in den nächsten Wochen ankommen. Deswegen Platz 18, nein, so schlecht sehe ich sie nicht. Aber sie müssen aufpassen, dass sie nicht bis zum Ende unten in diesem Abstiegsstrudel drin bleiben.
Glaubst du, dass Polanski die Chance bekommt, zur Dauerlösung zu werden? Oder wird Rufen Schröder zeitnah einen neuen Mann präsentieren?
Also ich habe auch noch mal reingehört, natürlich in den letzten Wochen viele Gespräche auch mit den Verantwortlichen bei der Borussia geführt. Und da wurde uns schon sehr klar gespiegelt, dass sie sehr gerne langfristig mit Eugen Polanski zusammenarbeiten würde. Das ist jemand, der aus dem eigenen Stall kommt, der bei Borussia bei den Fans Legendenstatus genießt, der als Trainer in der U23 auch auf sich aufmerksam machen konnte. Viele im Verein sind große Fans von ihm und sagen, der kann das schon, aber er braucht halt die Ergebnisse auf der anderen Seite. Jetzt kommen die Bayern nächste Woche. Ihr habt gerade schon drüber diskutiert, habe ich gehört. Da wird es natürlich alles andere als einfach, da ein gutes Ergebnis einzufahren. Aber da geht es ihnen zumindest schon mal darum, kämpferisch eine ganz andere Leistung darzubieten. Und wenn sie dann verlieren, dann stehen sie zwar noch da unten, aber danach kommen dann die Spiele, die über Polanskis Zukunft entscheiden werden. Wir haben ganz klar gehört, bis zur nächsten Länderspielpause soll er noch Zeit bekommen, soll sich beweisen dürfen. Davor dann unter anderem das Derby gegen den ersten FC Köln. Und wir wissen alle, wenn du das am Niederrhein verlierst, boah, dann fehlen dir auch endgültig, glaube ich, die Argumente, dann dort Trainer zu bleiben. Aber die Chance ist da. Aber er muss sie jetzt mit den Ergebnissen mit seiner Mannschaft zusammenarbeiten. Dann auch am Schopf packen.
Marlon, vielen Dank für deine Einschätzung. Grüße an den Niederrhein. Dankeschön. Was glaubst du, Thomas? Werden die Gladbacher Polanski die Chance geben oder sind einfach die aktuellen Ergebnisse schon so, dass man da eher Zweifel haben darf?
Ich glaube, die Dynamik des Niedergangs wird greifen, wenn man auch den Vergleich zum Ende der letzten Saison nimmt. Am 27. Spieltag waren die Gladbacher noch Fünfter. In den verbleibenden Spielen haben sie 2 Punkte geholt. Das setzt sich jetzt fort in den ersten 7. Da wirken die Mechanismen, glaube ich.
Also ich habe das Spiel zufällig gesehen am Freitagabend. Ich fand es erschreckend.
Zufällig.
Ja, wirklich. Ja, weil ich hatte es gar nicht auf der Rechnung. Habe ich mal angemacht. Ja, wirklich. Ich dachte, es wäre noch Länderspielpause. Deswegen. Nein. Und ich war echt erschrocken über die fehlenden Basics einfach, wie, wenn man das so bezeichnen darf.
Die Union also, aufdeckt, also die nicht RB Leipzig,
man weiß, wie Union spielt. Union macht ist sehr stark bei Standardsituationen, sehr oft lange Bälle, sind auch nicht die Mannschaft, die unbedingt das Spiel machen will und so weiter und so fort. Und sie bekommen, die Gladbacher bekommen 2-mal nach Standardsituationen ein Gegentor. Gerade beim dritten auch. Das ist dann so ein Ball, der nach oben geköpft wird und alle Gladbacher stehen da und gucken. Und keiner geht zum Ball.
Wer geht?
Und beim ersten genauso. Ja. Der Unionsspieler läuft rein, ganz frei vom, nicht vom 16er. Sie stehen einfach alle nur und gucken zu. Mhm. Und da frage ich mich natürlich, es war ja eine Länderspielpause schon davor und Eugen Polanski war ja schon da. Er ist selbst Spieler. Das muss er den Jungs wenigstens mal sagen und beibringen. Also das hat mich sehr erschrocken, muss ich ganz ehrlich sagen.
Was glaubst du, Didi? Wie wird Borussia Mönchengladbach in der Trainerfrage agieren?
Also was Marlon sagt, das glaube ich auch, das höre ich auch, dass Polanski, sie sind überzeugt von ihm, würden das am liebsten mit ihm weitermachen. Und jetzt haben sie, wie gesagt, wichtige Spiele, haben dann FC Köln, glaube ich, St. Pauli noch vor der Länderspielpause. Jetzt die Bayern, du musst halt schauen, dass du jetzt eine Entwicklung siehst. Ja? Und er hat jetzt die Chance, die nächsten 3-4 Spiele und Werbung für sich zu machen. Ja, da muss man schauen. Ich habe gestern Abend nicht zufällig die Bochumer gesehen. Nach Schlusspfiff, ich habe gedacht, das Dach fliegt weg. Ja, und du musst halt schauen, dass du die Fans lieben ihn ja, der ist ja der Kultfigur. Ja,
genau.
Aber du musst halt schauen, dass du den Funken, das hilft dir ja irgendwann nichts mehr. Du musst schauen, dass der Funke überspringt.
Welcher Name würde dir einfallen, wenn du jetzt in Gladbach bist?
Also die zwei, die natürlich offensichtlich sind, sind der Rose, der jetzt gesagt hat, er will unbedingt wieder machen, und der Hütter, der freigespielt wurde, aber die waren beide schon da. Also ich weiß jetzt nicht, ob die da wieder zurückgehen würden, wo sie ja beide relativ erfolgreich waren. Ich weiß es nicht. Roger Schmidt hat jetzt beim Verband eine Stelle angefangen.
Urs Fischer hast du noch vielleicht.
Ja, also auch lange. Wie gesagt, muss man schauen. Aber im Moment ist das, glaube ich, kein Thema. Also im Moment ist Polanski Trainer, das wird er bleiben bis zur Länderspielpause, wenn nichts Verrücktes passiert in den nächsten 3-4 Wochen. Und da kann man nur hoffen, dass er das Beste rausbringt. Honorar und Hack kommen jetzt zurück. Ja, die werden ihnen helfen, nur sie sind halt hinten nicht gut. Sie haben am letzten
total instabil.
Ja, und sie haben Itakura am vorletzten Tag abgegeben und haben ihn nicht ersetzt. Ja, und ich glaube, da sehen sie, sie haben einen guten Torwart. Nur
ich bin auch noch ein bisschen beim Mittelfeld, Didi, hast recht. Ja. Und dann Weigel abgeben, der immer irgendwo Schlüsselspieler im Zentrum war. Ja. Wir haben da beide gespielt, der war schon wichtig, dass du dort eine Sicherheit hast. Engelhardt und Sander sehe ich noch nicht, dass sie diese Qualität bringen, die du brauchst bei einem großen Traditionsverein dort im zentralen Mittelfeld. Irgendwo auch zu zeigen, wo es lang geht. Union war ein ganz klarer Rückschritt wieder. Einer muss anders. Freiburg-Spiel. Und er stellt ja um. Er ist etwas defensiver. 4-4-2. Neuhaus ist die zweite Spitze. Also er spielt relativ defensiv, weil eben auch Tim Kleindienst fehlt. Das muss man als Entschuldigung akzeptieren. Wenn du den Knipser vorne nicht hast, wird es etwas schwieriger. Und jetzt sage ich mal, insgesamt wird es für Eugen Polanski schwer, für Ruven Schröder schwer, weil es ein großer Traditionsverein und der Kader der Mannschaft selber in der Situation jetzt, habe ich beim Union-Spiel nicht gesehen, dass sie erstmal da unten rauskommen. Ja. Das wird vielleicht eine ganz lange, harte Saison Richtung Abstiegskampf.
Ja, absolut. Du hast ja zwei Aufsteiger, die gute Rolle spielen beim HSV. Nach dem St. Pauli-Spiel haben wir gedacht, das ist ein Zweitligist, der sich verirrt hat in die erste Liga. Ja. Das ist mittlerweile ein Erstligist geworden. Die haben gestern ein super Spiel gemacht. Mhm. Die Kölner sind schwer zu schlagen. Die haben jetzt nach 7 Spielen, nach dem Fünftel der Runde, haben die jetzt ein Drittel der Punkte, die du brauchst, um drin zu bleiben. Und dann, du musst erst mal 2 finden. Und jetzt, wenn du verlierst, dann hast du 3 Punkte nach 8 Spielen. Ich glaube, wir haben 15 Spiele vor der Winterpause dieses Jahr. Das heißt, dann hast du nur 7 Spiele. Mhm. Dann musst du schauen, dass du zweistellig wirst. Ja, dass du mindestens 10, 12, 13 Punkte holst.
Damit
dass
du nicht ganz abreißt.
Ja, dass du noch 20 holst. Das heißt, ausgeschlossen ist das nicht, dass die Gladbacher dieses Jahr lange da unten drin stehen.
Das haben sie, glaube ich, auch am Ende der Transferperiode ziemlich unterschätzt, Itakura abzugeben, während der HSV noch mal zuschlägt, und zwar erfolgreich. Mhm. Das hat sich ja umgedreht.
HSV ist der eine Club in der Stadt und der FC St. Pauli, Janik, der andere. Reihenfolge lassen wir jetzt weg, aber der FC St. Pauli heute gegen Hoffenheim im Einsatz wird nachher dein Thema sein.
Ja genau, Patrick, ist ja deine Stadt, Hamburg, ne? Und wird gleich Thema bei uns sein. XXL Highlights in ein paar Minuten, FC St. Pauli gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Ich kann verraten, wir haben Tore, also Plural, gab mehr als eins am Millerntor und eine sehr emotionale, tolle Geschichte. Kabak ist zurück, der Ex-Schalker ja inzwischen ja in Diensten von Hoffenheim. Der hat über 16 Monate gefehlt, ganz schlimme Knieverletzungen erlitten beim Länderspiel, kurz vor der EM 24 und ist dann heute zum ersten Mal wieder eingewechselt worden. Also sehr emotional, tolle Rückkehr. Toll, dass er wieder Teil der Fußball-Bundesliga ist. Auch darum kümmern wir uns dann gleich in den XXL-Highlights.
Dankeschön, Janik. Also das lohnt sich. Ich bedanke mich ganz herzlich bei der engagierten Runde. Bedanke mich bis hierher bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse und verweise auf die XXL-Highlights bei Janik Erkenbrecher. Viel Spaß damit. Schönen Sonntagabend noch. Tschüss und auf Wiedersehen.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion. It's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Hey football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.